Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 68. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, reisen mit euch heute nach Dänemark, Berlin Wedding, in den Weltraum, nach Stuttgart Stammheim und wir sind auf Tour mit drei deutschen Popstars. Hier unsere Themen im Einzelnen. Nach Kommissarin Lund und Die Brücke, beides schon ein bisschen her, gibt es wieder mal eine Krimiserie aus Dänemark, die alle toll finden. Das Reservat in 44 Ländern, die Nummer 1 der Netflix-Charts und wir reden drüber. Masaya Superstar heißt eine Mockumentary bei Join und Sat1 über einen fiktiven 90er-Jahre-Popstar, gespielt von Florian Lukas. Funktioniert die doppelte Ironie dieser Retro-Pop-Komödie? Dann Murderbot bei Apple mit einem schönen Mann als Roboter. Alexander Skarsgård spielt in der Literaturverfilmung eine künstliche Intelligenz, die an sich selbst zweifelt. Das Dokudrama Stammheim, Zeit des Terrors in der ARD-Mediathek, rollt die Geschichten und Mythen rund um die RAF-Terroristen Baader, Meinhof und Co. im Zellentrakt 50 Jahre nach Prozessbeginn neu auf. Auch mit neuen Einsichten. Schließlich vergleichen wir zwei Musikdokus über deutsche Popstars in den Mediatheken. Forever Jan über Jan Delay und Max und Joy kommen näher mit Max Herre und Joy Dinalani. Beides ebenfalls in der ARD Mediathek zu finden. Hallo, lieber Jan.
Lieber Erik.
Wir haben heute ein so volles und buntes Programm. Lass uns gleich einsteigen mit der Serie Das Reservat. Krimis aus Dänemark, das läuft ja gern unter dem Begriff Nordic Noir. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist diese Serie überhaupt Nordic Noir? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, für Nordic Noir fehlen oder Scandi-Noir, wie es auch genannt wird, fehlen die krassen Straftaten, die damit darin oft eine Rolle spielen.
Also die Ritualmorde.
Ja, die Ritualmorde, die ja in allen Kulturen mittlerweile an Bildschirm und Leinwand radikal überrepräsentiert sind, aber ich finde, es ist auch nicht niederträchtig genug dafür. Die Skandinoir wird immer ein bisschen dadurch geprägt, dass unter der gesellschaftlichen Oberfläche etwas brodelt, was nicht einfach nur wie hier krasse Unterschiede innerhalb verschiedener oder unter verschiedenen Schichten und Klassen kennzeichnet, sondern tatsächlich auch so in der menschlichen Psyche verankert ist. Also da sind dann immer Leute dabei, die machen wirklich Dinge, die man Menschen nicht zutraut oder die man von Menschen auf keinen Fall erwarten würde. Ich finde, das, was bei das Reservat zu sehen ist, ist am Ende irgendwie auch schon erwartbar, ohne dass diese Serie erwartbar ist. Also die Zuschreibung der jeweiligen Klassen, in denen wir uns hier bewegen, die hat man schon oft gesehen und die sind auch so kultursoziologisch sehr, sehr stark ausdiskutiert worden schon. Deswegen kein Scandi oder Nordic Noir, aber es ist schon ein dunkler Stoff, finde ich.
Ja, also wie bitter das Fazit über die Gesellschaft ist, darüber können wir uns ja am Ende nochmal unterhalten. Aber vielleicht steigen wir mal so ein, dass wir den HörerInnen erstmal erzählen, worum es überhaupt geht.
Genau, es geht um eine gated community am Rande im Norden von Kopenhagen, die alle in sehr, sehr luxuriösen, eleganten Villen, also so Waschbetonvillen mit großen, bodentiefen Fenstern wohnen und sich zumindest die zwei Familien, in denen wir uns bewegen, so philippinische Au-pair-Mädchen oder Kindermädchen halten, die dort leben und die dort auch die Familien nicht nur betreuen, sondern Teile der Familie sind, zumindest in der einen, die wir erleben. Und wir erleben wie eine von diesen, jetzt habe ich viermal erleben gesagt, Erlebnisse wie eines von diesen Au-pair-Mädchen verschwindet über Nacht. Und bei der Suche danach fördert halt diese Situation so Risse innerhalb dieser neofeudalen Kaste, besonders zweier sehr, sehr reicher Familien zutage. Und während eine davon, Cecile, die Mutter von zwei Kindern und gleichzeitig Betreuerin sozusagen von einem überlebenden Au-pair-Mädchen, beginnt mit ihr und einer schwarzen Polizistin, sehr interessant, dieses Au-pair-Mädchen zu suchen. Verheddert sich so ihr Mann, dessen Chef, seine Frau und alle vier und alle Kinder dazu und diese Polizistin und alles, was sich so in dieser Blase abspielt, in so einem komischen Dickicht aus Rassismus, Misogynie, Standesdünkel und eben einer Kriminalgeschichte, von der man aber gar nicht weiß anfangs, ob es denn überhaupt eine Kriminalgeschichte ist.
Ja.
Und dem wohnen wir 6x45 Minuten bei. Und du hast es schon gesagt, in 44 Ländern auf Platz 1 bei Netflix. Ich glaube, bei also in Deutschland auch, wenn es also Platz 1 oder 2, ich habe jetzt unbedingt mal kurz geguckt. Das ist so, dieses Label Skandinav oder Nordic Noir zieht weltweit ungemein. Und selbst wenn es hier nicht zuträfe, ist es, glaube ich, ein Trigger, der bei vielen Leuten funktioniert.
Ja, also ich habe das gestern erst gelesen, dass das in so vielen Ländern, dass es so ein Mega-Erfolg ist. Mhm. Also es wird jetzt schon auch aus anderen Gründen, können wir gleich noch drüber reden, mit Adolescence verglichen, was ja auch so ein unlikely number one war, also wo man sagt, so, boah, der Stoff, also das verstehst du sogar noch eher, warum das Reservat sozusagen den Mainstream mit großer Wucht erreicht als bei Adolescence. Aber ich habe es ja schon gesagt, hier die Referenzgrößen, also Kommissarin Lund und Die Brücke, das ist ja schon ewig her, 15 Jahre oder sowas, oder 10 mindestens. Also ich weiß gar nicht, ob dieses Scandic Noir noch so ein Label ist, wo du allein deswegen einschaltest, weil es in der Zwischenzeit so viele Stoffe und Serien gab, die so, ja, so mittelprächtig erfolgreich waren oder so ganz gut erfolgreich. Aber diese Serie hier ist ja ein Phänomen und ich glaube, das hat schon noch andere Gründe. Ich habe gelesen, in der Süddeutschen Zeitung schreibt ein gewisser Jan Freitag, okay. Ich habe natürlich immer nur, wenn ich Texte von dir bei der Recherche im Internet finde, in der Vorbereitung zum Podcast, dann lese ich die nie, weil ich ja nicht schon wissen will, was du denkst. Aber ich habe die Überschrift zumindest gelesen oder die Subtitle, da steht White Lotus auf Dänisch.
Ah, die kommt aber nicht von mir.
Ah, kommt nicht von dir.
Nee, das hat sich die Redaktion...
Hat dir das wieder so ein Redakteur reingedrückt?
Völlig okay. Also ich mache fast immer Überschriftenvorschläge alle meiner Texte. Ich glaube, die Trefferquote liegt bei sowas wie 4%. Also ja. Die haben da immer bessere
Ideen. Ich glaube, das ist immer der Ehrgeiz der Redakteure, die sagen, nee, also eine bessere Überschrift, dafür bin ich da.
Völlig legitim. Finde ich. Ich mache einen, damit es irgendwie ein ganzes Paket ist, das man da anbietet. Aber es ist völlig okay, dass die das machen. Sie können es auch meistens besser.
Okay, gehen wir raus aus der journalistischen Metadiskussion. Siehst du denn da Bezüge zu White Lotus?
Genau, es geht tatsächlich auch darum, es sind Soziogramme von Familien oder von Zusammenhängen, also von Persönlichkeitszusammenhängen, die sich auf engstem Raum miteinander irgendwie abfinden oder miteinander zu tun bekommen. Und hier sind es halt zwei Familien in dieser Gated Community, die es wirklich gibt, also diese Region gibt es, Nordseeland heißt es, glaube ich.
Ja.
Ist tatsächlich eine der reichsten Ecken in Dänemark und Figuren wie diese, die halt irgendwie CEOs von irgendwelchen großen Firmen sind, die dann, das wird anfangs ein bisschen angedeutet über Zeitungsausschnitte, die man sieht, wohl wirtschaftlich auch Probleme sind, aber too big to fail, Probleme machen, aber too big to fail sind. Beide auch miteinander, also beide Väter sind auch gleichzeitig noch in derselben Firma, beziehungsweise der eine ist der Anwalt oder Sozius des anderen, der CEO eines Weltkonzerns ist. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gemeinschaften, die da gebildet werden, die sich in Abgrenzung oder in Zusammenhang mit anderen Gemeinschaften befinden, das ist ein Thema, das unglaublich, unglaublich gut passt zu diesem Reich-Arm-Schema. Hier sind es halt die ganz reichen Eingeborenen, die mit den ganz armen philippinischen Au-pair-Mädchen oder Frauen zu tun haben. Man sagt immer, Mädchen sind Frauen natürlich eigentlich, ne?
Ja. Yeah.
Und das ist schon ein Kontext, der sehr erinnert an White Lotus, weil auch was Reichtum und Wohlstand und diese Privilegiertheit mit Menschenmacht thematisiert wird. Das heißt, und nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, warum dänische Serien so erfolgreich sind. Also hier das Buch von Ingeborg Topsøe ist nicht nach einem Roman, ne? Nee, jetzt war ich
kurz verrutscht.
Kein Roman. Mhm. Der Regisseur heißt Peter Flü, ich nehme an, dass er sich so ausspricht mit Y am Ende. Das ist einfach eine Erzählweise, die einerseits durch eine erzählerische Stringenz brilliert fast schon, die halt immer auf den Punkt kommt, die sich irgendwie in irgendwelchen Nebensträngen verheddert, die nirgends meandert, sondern die immer genau weiß, wo sie hin will. Und das ist, glaube ich, auch so eine skandinavische Schule, die so nach dieser ganzen Dogma-Geschichte gekommen ist, wo das Verheddern ja quasi Wesensgegenstand dessen war, worum es geht. Und hier diese ganzen skandinavischen Krimiserien, die kommen immer irgendwie auf den Punkt zu.
Ja, das ist die Straightness steckt in diesem Fall. Also in diesem Fall, in dieser Serie ist dieses Au-pair verschwunden und wir wollen herausfinden, zusammen mit dieser Mutter und zusammen mit der Kommissarin, was ist passiert? Ist sie einfach nur weggegangen? Hat die sich das Leben genommen? Ist die ermordet worden? Wo ist sie hin?
Ist ein Who Done It, also ein What Happened in diesem Fall eher, weil es ja nicht klar ist, ob es überhaupt eine Straftat ist. So, und es ist halt irgendwie, weiß diese Serie immer, was sie will. Und das macht sie so brillant. Und das ist aber auch bei White Lotus der Fall. Die weiß auch immer, was sie will.
Du hast sie will auch eine Woche Urlaub machen.
Ja, also ja eben. Und Werbung machen für diese Hotelkette so. Aber es ist tatsächlich so, du hast immer das Gefühl, du verlierst dich in etwas. Aber unterschwellig wirst du von den Leuten, die diese Serie kreieren, immer an die Hand genommen oder gar nicht an die Hand genommen, das würdest du ja merken, sondern von unten so ein bisschen geschoben in Richtung dessen, was die Serie dir unterjubeln will oder was sie dir erzählen will. Und das machen Topsy und Flügel hier ganz brillant. Also es ist natürlich eine Milieustudie, weil du siehst, wie Menschen in Sphären ticken, die man persönlich in der Regel nicht kennt, also wir zumindest persönlich nicht kennen, was für beide gilt. Wir kennen uns weder in dieser Au-pair-Frauen-Sphäre aus, noch kennen wir uns in der reichen Sphäre der Kopenhagener Oberschicht. Das sind nicht mal die oberen 10.000, das sind, glaube ich, die oberen 2.000 oder sowas bewegen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass man da, ich habe das, glaube ich, das habe ich auch geschrieben, es tut mir leid, dass ich mich da wiederhole in der Süddeutschen, es ist so, dass man am Ende die letzten zwei Folgen, da habe ich ständig die Hand vom Mund gehabt. Ich war so gepackt davon und ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Was geht hier vor? Was passiert mit den Menschen? Wie agieren die hier? Wie gehen die auch vor allem miteinander um? Was ist mit diesen Kindern, mit diesen wohlstandsverwahrlosten, superreichen Kindern, die immer geparkt werden, entweder bei ihren Nannies oder vor ihrem riesen Fuhrpark sündhaft teure Endgeräte? Und niemand kümmert sich um sie, darum, deswegen machen die selber auch verrückte Sachen, also Sachen, die man von Kindern nicht sehen möchte.
Also diese Kinder sind Jugendliche, die sind so zwischen 12 und 15, 13, 15, würde ich sagen. Es gibt zwei Jungen, die im Mittelpunkt stehen und
insbesondere, genau, das sind ihre Söhne, also die von dieser Cecilie und nicht die von der anderen Familie, die sehr viel leichter zu hassen sind als diese beiden hier. Also das ist so der Chef, der Rasmus von dem Mann von Cecilie, der Mike heißt so, der ist wirklich, das ist die einzige Figur, die wirklich so ein bisschen chargiert, wo man das Gefühl hat, der soll uns jetzt auch den gewissenlosen Konzernlenker darstellen. Hat aber natürlich auch Untiefen. Ich finde, dieser Vergleich zu Adolescence sagt fast schon ein bisschen zu viel darüber, was in dieser Serie noch passieren könnte. Deswegen habe ich den auch gescheut, also auch so in meiner inneren Analyse.
Sagen wir mal so, dass die Psyche der Kinder, dieser Jugendlichen, spielt auch eine wichtige Rolle in dem
Genau, Projekt. Hat was mit Manosphere zu tun, wie bei Adolescence. Hat auch was mit Toxic Männlichkeit zu tun, so wird ein bisschen inflationär verwendet, der Begriff, gerade von mir, aber es ist tatsächlich so, die spielt da rein und es spielt aber auch toxische Weiblichkeit da rein, es sind halt auch so Trophy Girls, die da so zu Ehefrauen geworden sind und sowas, die ist unglaublich vielschichtig, diese Serie, in der Serie ist alles reingepackt und das ist das große Verdienst von Topsy und Flü, dass sie es trotzdem auf 6x45 Minuten zugespitzt haben, du hättest daraus auch, bei Apple wären es 10 Teile à 60 Minuten gewesen oder sowas.
Ja, die Folgen sind sogar ein bisschen kürzer, also ich habe mir mal angeschaut, bei Netflix steht ja immer so schön dabei, in der Kachel, wie lang jede Folge ist. Also die sind zwischen 33 und 42 Minuten lang. Und wenn man noch den Abspann von 3-4 Minuten wegrechnet, sind das wirklich knackige Einheiten. Was ich ganz interessant finde, ist, ich habe mal nachgeschaut, also tatsächlich ist der überwiegende Anteil der Au-pairs in Dänemark kommt von den Philippinen. Das heißt, es ist eine ganz eigene Community. Es gibt ganz viele so Hausangestellte und Au-pairs, die dort arbeiten. Und wir sehen ja auch dann diese Community so in einigen Szenen, wie sie sich formiert, wie sie sich treffen, wie sie selbst so eine Suche initiieren und so weiter. Also das ist überhaupt keine hergeholte Geschichte.
Ich glaube, vieles daran ist nicht hergeholt. Ich glaube, die ist sehr, sehr geerdet in der Realität und ist natürlich ein artifizielles Format, auch gerade weil sie halt sehr, sehr dunkel und gefilmt und geschnitten ist auch. Also es ist halt alles sehr, ein sehr getragenes Ambiente. Weiß nicht, ob das da so ist.
Ich weiß gar nicht. Dunkel finde ich die Serie eigentlich nicht, weil da kommen wir vielleicht zu einem anderen Erfolgsfaktor dieser Serie. Und vielleicht zu einem Vergleich wie Big Little Lies, weil schon Big Little Lies war ja so deswegen so unglaublich erfolgreich, weil du schönen Menschen in sehr schönen Häusern bei ihrem Leben zugeguckt hast und das war dann halt dann doch so komplex und teilweise auch so toxisch und unglücklich, dass es sowohl den Leuten gefallen hat, die auf anspruchsvolles Drama-Fernsehen oder Dramaserie stehen, als auch den Leuten, das können ja teilweise die gleichen sein, die einfach nur schöne Menschen in schönen Räumen sehen wollen. Und dieses Bedürfnis erfüllt das Reservat ja auch.
Ja, nee, du super Vergleich auch zu Big Little Lies. Das ist tatsächlich eine gute Referenzgröße. Ich hätte jetzt auch noch Exit genommen, diese norwegische Serie, die auch irgendwie so mit vier Superreichen
ist. Ja, das war diese Satire, ne? Diese ganz böse Satire.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob so eine Satire, also da geht's halt, für dieses Wortduo, aber da geht's halt einfach viel um Nutten und Koks. Also das sind halt diese CEOs und diese ganzen Wirtschaftslenker, die da drin vorkommen, die sind noch viel, viel drastischer. Ich glaube aber nicht, dass die unbedingt surrealer sind oder sowas, aber es sind halt einfach so Referenzgrößen, die sich anbieten, wenn man sich die angucken will, diese Serie. Und ich meinte mit dunkel jetzt auch, es war vielleicht ein bisschen missverständlicher Begriff.
Ja, weil die Bilder sind eher hell.
Ja, ja, klar, aber das ist, also ich meine damit, es ist gar nicht so farblich, sondern es ist dieses anthrazitfarbene Autos und Waschbeton als Leitfarbe in den Wohnungen und sowas, alles sehr gedeckte Farben und sowas, dunkel passt da nicht als Begriff, sondern es ist eher so eine Eleganz, die sich da durchzieht, die zwar Sonnenlicht reinlässt, aber auch immer so eine gewisse Düsterheit in den Persönlichkeitsstrukturen offenbart. Und die dann noch einerseits, ich finde den Schnitt, die Ausstattung ist alles sehr gut gemacht. Ich finde auch den Soundtrack von Halfdan E. ist brillant.
Chöre. Viele Chöre.
Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie so ein, also das ist ein fieser Vergleich, aber wie diese komischen Dan Brown-Geschichten, so dass immer irgendwas wallt auf, sowas, du hast das Gefühl, das wird halt total überladen mit Musik, wird es aber gar nicht. Dass diese Chöre sind immer so, scheinen halt irgendwie so die Gefühle der Leute kurz einmal anschwellen und abschwellen zu lassen und sowas. Der hat auch schon den Soundtrack von Borgen gemacht, das ist auch eine große Nummer in Dänemark, also im Skandi oder Nordic Noir. Das ist alles, dieses ganze Paket, das inklusive auch so kleiner Faktoren wie die so Milieustudie kleiner Gesten. So, dass diese schwarze Polizistin kommt zu dieser super elitären Trophy-Wife-Frau von Rasmus in die Wohnung. Sie muss sich ihre Turnschuhe ausziehen. Und das siehst du auch fünfmal und das ist dann immer auch so ein Fokus auf ihre Turnschuhe, die sie auszieht. Und aber die Frau läuft halt mit ihren, weiß ich nicht, mit ihren Louboutins oder wie mit ihren High Heels übers Kirschparkett und sowas und zerkratzt die. So kleine Gesten, die zeigen, so wir sind hier, das ist hier eine geteilte Gesellschaft und das wird von den Leuten, die diese Teilung vornehmen, also die Hoheit über die Teilungsmechanismen haben, auch exekutiert. Die wollen das auch genauso haben, diese Teilung. Das ist nichts irgendwie, was sich entwickelt hat. Und das ist, ich finde, das ist wirklich, das ist also auch, das Cecile kann eigentlich ihr ganzes Leben nur mit Schlaftabletten ertragen. Das sieht man immer
und
dadurch.
Joggend. Und
geht joggen,
ungefähr
genau.
100 Mal joggen in der Serie, habe ich irgendwo gelesen.
Es ist so angespannt, also ihre Achtsamkeit ist so wahnsinnig angespannt und es ist gleichzeitig hat sie irgendwie so komischen Hate-Sex mit ihrem Mann, der eigentlich ein ganz sweeter Typ ist, aber wohl irgendwie offenbar ein echtes Gewaltproblem hat und sowas. Wahnsinnig gut gezeichnete Figuren, durch und durch.
Es gibt ja noch eine andere Serie, die mir einfällt, die nicht so bekannt ist, an die mich das so stark erinnert hat, dass ich diese Serie, über die wir hier vor anderthalb oder zwei Jahren gesprochen haben und die, von der ich zwei Drittel gesehen hatte und dann aus Zeitgründen nicht zu Ende gesehen habe, die mir aber nie aus dem Kopf gegangen ist.
Dallas.
Die habe ich jetzt tatsächlich inspiriert von Das Reservat zu Ende geguckt. Du weißt nicht, worauf ich hinaus will. Expats mit Nicole Kidman.
Ja, okay.
Diese Serie, die in Hongkong spielt.
Ja, habe ich auch nicht zu Ende geguckt.
Ich weiß, also manchmal hast du ja eine Serie nicht ganz zu Ende geguckt, obwohl sie dir irgendwie recht gut gefallen hat und du denkst aber immer darüber nach und denkst, ah, das muss ich nochmal zu Ende sehen, das war so atmosphärisch, so interessant. Ich habe sie zu Ende gesehen jetzt, also die letzten zwei Teile, die Teile sind recht lang, die sind teilweise 60, 70 Minuten und ich habe es überhaupt nicht bereut. In Expats geht es ja um, das ist ja auch eine Romanverfilmung, da geht es ja auch um mehr oder weniger wohlhabende oder sehr wohlhabende Menschen aus dem Ausland, die in Hongkong leben und da geht es auch um die Angestellten, Au-pairs, Hausangestellten von denen und das Verhältnis zwischen denen. Die übrigens auch Filipinos sind.
Ja. Also wobei, aber da ist ja interessant, dass die wirklich Fremde ist ja Nicole Kidman. Sie ist ja kommt ja aus einem anderen Kulturkreis in diesen rein. Und die Filipinos, die filipinischen Menschen.
Ja, man sagt das, glaube ich.
Sagt man, okay. Mhm. Die sind da ja viel endemischer in dieser Region. Die kommen ja selber aus Südostasien.
Weiß ich nicht. Die kommen auch aus einem anderen Land, tausende Kilometer entfernt.
Ja, aber ähnlicher Kulturkreis, meine ich. Also
sie kommen aus Asien, ja.
Ja. Und das
außerdem ist nicht nur Nicole Kidman eine Hauptfigur, das ist ja ein ein Ensemblestück. Ja. Es geht ja um mindestens drei Frauen. Und was, also könnt ihr gerne nochmal nachhören, wir haben über Expats vor anderthalb oder zwei Jahren geredet. Aber da gibt es ja auch ganz viele Szenen, wo die Herrschaft, also weiße, verwöhnte, oft unglückliche Menschen, diese Angestellten als Freunde missbraucht. Mhm. Also sprich, wir haben diese Hierarchien, die eigentlich ganz klar sind. Der eine arbeitet für den anderen, der eine ist arm, der andere ist reich. Und trotzdem, weil es sich halt so gehört in der heutigen Zeit, hey, wir sind doch, begegnen uns doch alle auf Augenhöhe, tun die so oder und fühlen das vielleicht sogar oder machen sich selbst was vor, also die Reichen, die Herrschaft, dass die Angestellten ihre Freunde sind oder vielleicht sogar Familienmitgliedern. Und dann gibt es dann doch so einzelne Punkte, wo man sieht, nein, es ist doch nicht so.
Ja,
das und das ist bei Expats ganz brillant
gemacht. Ja, super beobachtet von dir. Das ist tatsächlich
ich
auch
kann
so
nur jedem empfehlen, ich habe gestern einem Kollegen gesagt, ich habe das zu Ende geguckt, ja, fand es auch ganz interessant, aber auch ein bisschen langweilig. Das ist eine Serie, die sich sehr viel Zeit nimmt. Das ist eine sehr beobachtende Serie, Expats. Aber ich finde die ganz toll, weil sie auch ganz anders ist als vieles andere, was man im Fernsehen sehen kann. Also man muss da so ein bisschen durchhalten. Was aber auch leicht fällt, weil sie brillant fotografiert und gespielt ist.
Also super, das Rundumpaket. Ihr kriegt sogar zwei Serien in einer Serienbesprechung.
Ja, wir haben hier ganz viele Vergleiche gemacht. Hast du eigentlich jetzt das Reservat auf Deutsch oder auf Dänisch gesehen?
Auf Dänisch.
Ich habe es auch auf Dänisch gesehen, was ich ganz interessant fand, weil wenn man mal in die deutsche Synchro umschaltet, fällt ja auf, dass... Also in dem Original sprechen ja die Dänen mit den philippinischen Frauen Englisch.
Ja.
Und auf Deutsch sprechen die halt immer Deutsch.
Ist es so? Okay,
ja,
ich habe es diesmal gar nicht versucht.
Nur die Filipinos untereinander sprechen philippinisch. Das ist dann untertitelt in der deutschen Synchronisation. Aber sozusagen dieses Englische, diese englische Hilfssprache zwischen der Herrschaft und den Angestellten, die fällt praktisch in der deutschen Synchronisation weg. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, wieder mal, dass die... nicht so doll ist.
Ja, es ist ja auch immer so, das ist tatsächlich, es klingt jetzt, ich hoffe, das klingt jetzt nicht, kommt nicht in den falschen Hals, aber die Sprachmelodie in Skandinavien ist eine andere als in Deutschland. Frauen sprechen in Skandinavien viel tiefer als deutsche Frauen. Das ist tatsächlich messbar und nachweisbar. Und wenn dann die deutschen Synchronstudios wieder ihre frauenverachtende so sexy Luita-Stimmen draufpacken, passt das noch weniger. Und du kriegst skandinavische Sprachen ganz selten lippensynchron hin, weil die ganz anders funktionieren von der Länge her. Deswegen auf keinen Fall auf Deutsch gucken, Leute, sondern immer in der synchronisierten Fassung.
Wir haben jetzt gar keine Schauspielenden erwähnt.
Lass sie uns doch einfach unterschlagen.
Ja, ich sage einfach nochmal, diese Cecilia, diese Hauptfigur, wird gespielt von wahrscheinlich der bekannteste Name hier, Marie Bach-Hansen. Die kennt man noch als die junge blonde Reporterin in Borgen, ist so ein bisschen die Hauptfigur. Viele Leute machen das, ist ziemlich gut gespielt, ist letztendlich... trotzdem ein Krimi, aber ich gebe dir recht, ich fand es am Anfang fast ein bisschen konventionell vom Plot, weil man auch sehr schnell so Verdächtige ausmacht, aber ich gebe dir total recht, dass sich das in den letzten zwei Folgen so krass dreht, dass es doch recht überraschend ist und vor allem ziemlich bitter.
Ja, also es ist eine glatte 1 plus 15 Punkte im Abitur-Kontext. So, es ist einfach echt eine irre gute Serie.
Ja, und das sehen ja auch viele andere Leute offensichtlich so. Ne? Also eine klare Empfehlung von uns. Schaut euch das Reservat an, was ja mal wieder im internationalen Titel ganz anders heißt, nämlich Secrets We Keep.
Heißt aber auch Reservaten. Also
ich glaube, das ist original dänisch, ist Reservaten.
Sowas, ne? Also habe ich auch gesehen. Also es ist auch egal. Also Secret to Keep finde ich jetzt fast ein bisschen didaktisch so. Aber Reservat finde ich eigentlich passend. Es ist eins.
Prima. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema heute. Messiah Superstar. 8 Folgen, 25 Minuten. Könnt ihr seit 16. Mai kostenlos bei Join und ab Freitag, 30. Mai auch bei Sat.1 im Wochenrhythmus mit Doppelfolgen um 22.15 Uhr sehen, falls ihr auf lineare Ausstrahlung steht. Ja, was ist Messiah Superstar? Das geht um den Popstar, ehemaligen Popstar und One-Hit-Wonder Messiah, gespielt von Florian Lukas. Über den ist die Musikgeschichte hinweggefegt. Seinen Eurodance-Hit Ecstasy hat man ja 30 Jahre nach dem Höhepunkt dieser Welle, Mitte der 90er, zwar noch so fiktiv im Kopf, der wurde auch wirklich komponiert, den kriegen wir auch immer zu hören. Ja, doch heute interessiert sich für diesen ja doch auch relativ talentfreien Berliner niemand mehr. Zusammen mit seiner Mutter, die wird von Johanna Gastorf gespielt, betreibt er so ein, ja, so ein Restaurant, das hat er auch noch dann Ecstasy, also ein Wortspiel zu seinem einzigen Hit Ecstasy, in so einer ganz trostlosen Ecke von Berlin im Wedding betreibt er dieses Restaurant. Das geht so, ja, das läuft so halbwegs mittelprächtig und die überschaubare Gästeschar wird da mit Merchandise und Kurzauftritten des vergessenen Sängers belästigt, also die fühlen sich auch oft belästigt. Ja, und wir lernen so ein bisschen dieses Ensemble, letztendlich ist es so ein, wie so eine Workplace-Comedy kennen, also es gibt die Köchin von dem Laden, Nadine, gespielt von, ganz toll, wie ich finde, von Banafsche Hurmatzdi. Es gibt den ja, Fan, Manager und Produzentenfreund von diesem Messiah Leon. Ich habe ihn gar nicht erkannt am Anfang, weil er so eine Brille und so lange Haare hat, gespielt von Jonas Ney. Da gibt es noch so einen jungen Typen, der in der Küche arbeitet. Und also wir lernen so diese Leute kennen, wie sie so auch leicht genervt sind von ihrem Chef, der auch so leicht narzisstische Züge hat und immer an sein großes Comeback glaubt. Und die Idee dieser Serie ist nun, deswegen Mockumentary, dass dieses Leben, diese Comeback-Versuche von diesem Messiah von einem Kamerateam begleitet werden. Deswegen wird auch öfter mal, also so Stromberg-mäßig, mal in die Kamera geredet und mal so ein Off-Kommentar abgegeben und so weiter. Ja, und das Ganze haben sich nicht Join oder die Deutschen ausgedacht, sondern das ist ein Franchise. Die Grundidee kommt aus Israel.
Wie so vieles, ne?
Wie so vieles. Und das wurde wohl jetzt schon in verschiedenen Ländern umgesetzt. Ich weiß allerdings nicht, ich nehme es aber fast an, dass im Kern dieser Idee immer dieses Retro, diese Nostalgie-Sicht auf diese Mid-90er, End-90er Eurobeat, Eurodance-Musik steht, oder?
Auch einfach, weil dieses Jahrzehnt ja mit Wucht und explosiver Kraft zurückgekehrt ist. Ich glaube, ja. Es hieß immer eine ganze Zeit lang, die 90er können nicht zurückkehren, weil die waren einfach stilistisch zu sehr daneben.
Das hat man aber auch schon über die 80er gesagt.
Nee, also die 80er haben so früh ihre ersten Revivals erfahren und sind mittlerweile, glaube ich, im 26. Das war so, ich glaube, die 90er wirkten noch absurder und noch in ihrem Eklektizismus noch untragbarer eigentlich. Also mit, weiß nicht, Buffalo Boots, Plateausohlen und Blümchen, Leggings und sowas. Da dachten wirklich viele, das kommt nicht zurück. Schulterpolster ist alles zurückgekommen. Und das dockt es natürlich jetzt gerade an so einer Retrowelle an, die halt sehr, sehr, auch sehr, sehr lukrativ ist, glaube ich.
Ja, und wollen wir schon in die Wertung einsteigen, wie wir das finden?
Ich finde, also es ist halt dieser kleingeräte Größenwahn von Männern, die unter massiver Selbstüberschätzung leiden, denen es halt, es ist das Stromberg-Thema, hast du angesprochen. Es ist ein Thema, das auch gerade erst relativ prominent halt in einer Person namens Gary Starr fiktionalisiert wurde, auch in einer Mockumentary. Der halt irgendwie eine Bowlingbahn besitzt und früher wohl mal ein ambitionierter Schlagerkomponist war und gern seine Karriere wieder aufpöppeln möchte mit einer neuen Band.
Von einer anderen Serie, die heißt wie?
Gary Starr.
Gary Starr, die heißt, ja. Also ich kenne die nämlich gar
Also ich
nicht.
Glaube, die läuft bei Prime, ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Und das sind halt immer diese größenwahnsinnigen Typen, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir beobachten sie dabei, wie klein sie eigentlich sind. Und das, mich persönlich, kurzer Seitenschritt, würde es total interessieren, wenn man jetzt, wenn man den feministischen Fortschritt, also so die Emanzipation mal dahingehend weiter blühen lässt, dass sowas auch mal mit einer mediokren Frau passieren darf. Das sind halt tatsächlich immer Typen, die da ihr Fett wegkriegen. Aber ja. es ist fast schon eine Modeerscheinung, so diese Mockumentaries mit solchen Männern zu machen.
Also es sind immer Macho-Männer, es sind oft Narzissten.
Totale Narzissten, genau.
Ja, also dieser Messiah, bürgerlich hat er Thomas, heißt er, glaube ich, Jankowski oder so ähnlich. Das ist ja eine Person, die mag man eigentlich nicht. Was wiederum ganz interessant ist, weil Florian Lukas, der ihn spielt, ist ja so ein extrem sympathischer Typ.
Ja.
Ich habe ihn schon oft getroffen und er ist auch ein guter Schauspieler. Neulich war er Hans Rosenthal, da war er ganz anders.
Ja.
Da war er der bescheidene, nette, zurückhaltende und so weiter. Aber ja, findest du es schwierig, in solchen Serien mit diesen Hauptcharakteren zu bonden irgendwie, weil die ja eigentlich unsympathisch sind? Weil ich finde immer, wenn man so eine Figur hat, die im Mittelpunkt steht, distanziert man sich ja erstmal von der.
Das sollst du ja auch. Es ist ja das Wirkprinzip.
Ja, aber das führt das nicht auch dazu, dass man die Serie etwas weniger lieb hat?
Nö, weil also mir fiel es total leicht, mich mit Nadine und Arif zum Beispiel zu bonden. Also Arif, das ist der, von dem du einmal angesprochen hast, der ist ein bisschen die Hilfskraft, der Hiwi in der Küche, der eigentlich ganz gerne mehr Verantwortung übernehmen würde, aber nicht darf.
Ich finde die schwächste Figur in der Serie.
Echt? Ah, ja. Was? Das gibt's ja nicht. Lukas von Horbatschewski. Ich finde, das ist die Art und Weise, wie er versucht, seine Position zu stärken und auch seine Persönlichkeit zu unterstreichen innerhalb dieses Kontextes, finde ich ganz toll. Also ich finde,
ja, das ist interessant. Okay.
Wie die beiden, also wie Nadine und Arif miteinander interagieren, und Nadine hat so ein bisschen was mit dem Manager von ihm, diesem Jonas Nei,
ja,
gespielt und so.
Sweet Love Story, so Friends Become Lovers, so ein
so
bisschen,
was,
ja.
So, ah nee, ich finde gerade diese Randfigur ganz toll, und ich finde auch, dass man sich in die reinversetzen kann und dass man die als Sympathieträger nimmt, wo wir auch schon sagen, also wo du jetzt bei mir wahrscheinlich hörst, ich finde die gar nicht so schlecht, die Serie. Ich finde nicht, dass sie dieser...
Ich finde sie auch nicht schlecht.
So, also die fügt dieser Mockumentary-Man-Bashing Ebene nichts fundamental Neues hinzu. Also das ist halt, viele Situationen sind total erwartbar. Immer diese Momente, in denen er scheitert, in denen er glaubt so, es geht ganz am Anfang schon los, dass er irgendwie so ein Revival-Evening machen, und da haben sich 142 Leute für angemeldet bei Instagram, und es stellt sich sehr schnell heraus, dass die meisten davon halt Fake-Accounts sind. Und wie er damit umgeht und wie er sich das dann auch immer umdeutet und wie er selber sagt so, ah, ich will mich ja nicht selber loben, aber diese Situation gibt's halt irgendwie 50 Mal in dieser Serie, weil er unglaublich selbstverliebt ist und so. Das ist alles nicht neu, das ist hier aber sehr gut gemacht, weil es auch sehr gut gespielt wird von Leuten, die sehr gut im Geschäft sind. Also so eine Figur wie den Manager mit Jonas Nei zu besetzen, der sehr, sehr selektiv, glaube ich, seine Serien auswählt, das spricht unbedingt fürs Drehbuch, weil der wird das gelesen haben und gesagt haben, geil, das mache ich. Der kriegt aber gleichzeitig auch Drehbücher aus den USA und aus Großbritannien vorgelegt und so. Deswegen muss da schon was hinter sein. Also das merkt man der Serie an, dass sie mit sehr viel Souveränität und Virtuosität auch geschrieben ist. Trotzdem geht es einem manchmal ein bisschen auf die Nerven. Also mir geht einfach der Florian Lukas manchmal massiv auf die Nerven, weil ich denke, das ist halt Stromberg. So, das ist Stromberg in einem anderen Workplace-Zusammenhang. Und wenn da nicht dieses geile 90er-Jahre Eurodance-Museum gleichzeitig noch mit aufgebaut wäre, wo man in so eine Phase reinguckt, die für mich als musikaffin und partyaffiner Mensch jener Tage total bedeutend war, weckt das große nostalgische Gefühle. Und bei den Leuten, sorry, den Einsatz noch, und bei der Gen Z jetzt heutzutage, glaube ich, keine nostalgischen, sondern realistische Gefühle, weil die sich halt auch wiedersehen in dieser Serie.
Also muss sagen, dass dieses 90er-Jahres-Setting ist wirklich sehr gut gemacht.
Das ist gut gemacht,
ja. Es ist richtig gut ausgestattet. Es ist mit sehr viel Liebe zum Detail in Szene gesetzt. Du siehst immer so alte Videos aus den 90ern, die sind auch konsequent irgendwie im 4:3 Format gefilmt. Die sind sehr, sehr, mit sehr viel Gespür für die Zeit irgendwie kreiert, ausgestattet. Super toll. Es gibt ganz viele so kleine Seitenhiebe auf die Zeit. Keine Ahnung, Werbespots für Alkopops und so Kram, wo er früher mit Werbung gemacht hat. Das ist das eine, was wirklich sehr viel Freude generiert. Und das andere, haben wir schon erwähnt, ist wirklich dieses sehr gute Ensemble der Nebenfiguren, die auch wirklich anrühren, die dann darüber einem hinweghelfen, dass man mit dieser Hauptfigur nicht so bonden kann.
Ja, und ganz wichtig auch, es gibt reale Cameos von Personen, die damals, ich würde die jetzt einfach mal unterschlagen, weil sie haben mich an mehreren Stellen auch überrascht. So, da ist ein Cameo-Auftritt von einer damals sehr populären Sängerin, der Auftritt, das ist wirklich toll. Also die Idee ist einfach toll, und auch was da so rauskommt, ist alles ein bisschen drüber, das ist alles ein bisschen larger than life, okay. Aber trotzdem diese Figuren zu erleben, wie sie aus den 90ern plötzlich jetzt
wieder aufpoppen. Also du meinst, wir sollen jetzt überhaupt keine Gaststars erwähnen?
Wenn du das unbedingt möchtest, so, ich würde sagen, die Überraschung würden wir denen vielleicht nehmen, wenn wir jetzt sagen, wer da auftritt. Also such dir einen aus, wenn du unbedingt...
Ja, gut, die Figur, die also es sind sowohl so vergessene und halb vergessene Stars aus den 90ern, als auch aber auch so Leute von heute, die relativ prominent sind. Also da ist dann so die Idee wie, ja, ich mach mal eine Kooperation mit der und die gerade total populär ist oder mit so einem Influencer oder so, den ich nicht kannte, aber den viele andere Leute kennen,
ja.
der kommt dann mal für so eine kurze Szene dazu, weil die Idee ist, die machen eine Kooperation mit Messiah. Das sind so verschiedene, also man lernt halt auch so ein bisschen was über die, über das Musikgeschäft und über das Popgeschäft, über Vermarktungstools und sowas, ne? Weil sie halt versuchen, diesen Typen wieder nach oben zu bringen. Und das ist halt, teilweise sind das relativ bekannte Leute, und die meiste Screentime, wenn du sagst, ich darf einen erwähnen, hat Oli P.
Ja.
hier Flugzeuge im Bauch, oder was?
Ja,
was
schlimm, dass alles? Man das gib immer mit ihm assoziiert. Ne?
Ja, nee, weiß gar nicht.
Ja, ist ein Soapstar, ne? Also,
ja.
Er kommt aus dem gute Zeit in schlechte Zeit.
Soapstar, der dann zu so einem Popstar wurde in dieser Zeit, und das ist ganz witzig, weil Oli P. spielt sozusagen den Erzfeind von Messiah, der aber gleichzeitig immer so tut, als wäre er oder uns gegenüber sehr, sehr nett und total sympathisch auftritt.
Ja,
ich man weiß immer nicht so genau, ist jetzt nur der Messiah derjenige, der den Oli P. hasst und der ist eigentlich ganz nett, oder ist Oli P. der absolute Antichrist, der einfach nur einen netten Typen spielt?
Genau, weil die sich alle unter Echtnamen spielen, ist das auch, also zeugt das auch von einem gewissen Maß an Selbstironie, wie damals, weiß nicht, Sascha Heen, als er in dieser komischen Lerchenberg-Serie gespielt hat, ne, wo er sich richtig selber in die Tonne gehauen hat. Das finde ich, es zeugt von einer gewissen Größe, zeugt vielleicht auch ein bisschen von so einer desperaten Kontosituation von Leuten wie Oli P., das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist halt so, die passen da auch gut rein. Die werden aber auch nicht übersteuert, wie jetzt unlängst bei dieser Ochsenknecht-Geschichte, wo da halt auf Zwang wird, dieses Späti-Ding im ZDF hatte, ich weiß nicht.
Ja,
mussten da vier Leute mit prominenten Namen durch seinen Späti durchlaufen, weil er es einfach kann und weil er einfach echt eine jämmerliche Gestalt ist. So, ich weiß nicht, ob das in der Realität ist, aber er spielt sich da ein bisschen als jämmerliche Gestalt. Und das ist da total selbstreferenziell. Hier hat das was Organisches. Und
ja, die Cameos machen schon alle Sinn. Irgendwie.
Die ergeben alle Sinn, genau.
Das sind richtige Rollen, kann man sagen.
Ja.
Ne? Ich fand ja noch eine Sache sehr interessant bei der Serie, und zwar, deswegen habe ich auch in der Anmoderation gesagt, doppelte Ironie oder doppelte Satire. Also diese Serie ist natürlich auch so ein bisschen kalkuliert. Also nicht nur deswegen, weil sie eben dieses Franchise ist von dieser israelischen Idee. Sie ist ja selbst so ein, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sie ist selbst so ein Geschäft für diese abgehalfterten 90er-Leute, die da wieder auftauchen. Aber es ist auch als Mockumentary so eine doppelte Satire, weil zum Beispiel, das läuft ja bei Sat.1, und ich weiß, in der letzten oder vorletzten Folge sind die dann auch, also Oli P. und Messiah, zu Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Mhm. Was ich eine ziemlich gute Sache finde. Also wo dieser Messiah sein Comeback bewirbt im Frühstücksfernsehen. Und gleichzeitig läuft es ja auch da. Und ich finde sogar, am Ende hat die Serie einen recht anrührenden Moment. Also ich finde jetzt nicht, dass wir da jetzt zu viel spoilern, weil dieser Messiah auf einmal seine Rolle als Trash-Star akzeptiert.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist am Ende. Der tut ja immer so, ich bin wirklich der Superstar, und es ist jetzt hier kommen, die nächste Single wird dazu führen, dass ich einen riesen Comeback habe. Und am Ende, als er dann im Frühstücksfernsehen ist, merkt er, nee, er ist eigentlich nur hier so der Spielball in dieser Vermarktungsmaschine. Und dann gibt es so einen kurzen Moment, wo du denkst, okay, er hat es kapiert, und er hat sich aber dazu entschlossen, mitzumachen.
So,
und das
Katharsis
ist gleichzeitig ein trauriger, aber auch ein erlösender Moment.
Ja, also deswegen finde ich auch, dass diese Serie eben nicht nur draufhaut. So, das schafft die ganz gut. Es gibt auch vorher schon immer Momente, wo man ihm so ein bisschen durch die Augen in seine Seele blickt und merkt so, er checkt es schon auch manchmal, dass das alles irgendwie auf gläsernen Füßen, sagt man das so, steht. Also tönernen Füßen steht, genau. Dass das alles, dass da nicht viel Substanz hinter ist. Aber er kämpft halt. Er ist halt auch einfach ein Kämpfertyp. Sowas.
Ja, stimmt.
Und das ist so, ich finde das, also er ist nicht so unsympathisch wie andere Figuren, weil er auch zum Beispiel nicht so misogyn ist, wie es ein Stromberg ist oder wie es auch ein Gary Starr ist, sollte die Serie irgendwann nochmal unterkommen, sowas, sondern er geht mit seinen Leuten eigentlich relativ achtsam um. Er hat immer das Gefühl, Das ist halt immer sowas Gönnerhaftes, weil er ist der Superstar und er wirft seinen Leuten halt immer so ein paar Brotkrumen hin und das macht er aber tatsächlich auch aus Überzeugung. Und ich finde, die ist durchaus vielschichtig. Es hat viel mit Florian Lukas zu tun, weil das einfach echt ein toller Schauspieler ist für solche Formate. Und es ist auch, natürlich kauft man ihm das nicht ab, dass wenn man ihn in seinen Videos von 1996 sieht und sowas, dann merkt man schon, dass der da nicht 21 ist oder sowas, ne? Aber es ist trotzdem so, im Rahmen dessen, was man da so für Budget aufgerufen hat, ist das alles auch noch gut ausgestattet. So, ja. Ich finde, das ist super charmant. Kann man sich so, also es saugt sich auch leicht weg. So, jetzt gerade wirklich auch, mit Das Reservat oder Stammheim, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen, da saugt sich gar nichts weg. So.
Genau, also ich habe mich über die 8 Folgen, sind es ja dann doch immerhin, doch immer mehr da so rein verliebt in dieses Ensemble und die Geschichten und so und die schöne Ausstattung. Also eine Empfehlung von uns beiden.
Ich finde auch, wenn es so eine Sterne-Ebene wäre, würde ich dem so 4 geben, weil das macht vieles richtig, ist aber nichts Neues. So. Aber
Comeback der Sterne bei uns.
Comeback der Sterne.
Wie viel kriegt dann das Reservat? Kriegt es alle 5?
5 plus.
Ah ja, okay.
So, wenn das erlaubt ist.
Bei mir kriegt sie 4,5 wegen der Kriminalgeschichte, die letztendlich nicht ganz so überraschend oder
verfängt. Jetzt hast du doch verraten, dass es eine Kriminalgeschichte ist. Ja, das hätte ich nicht gemacht.
Ach ja, die Sterne. Kommen wir zu den Sternen, nämlich zu einer Science-Fiction-Serie.
I like.
Großartig. Hast du eigentlich auch immer Mörderbrot gelesen? Ich habe immer, wenn ich eine Mail bekommen habe, wo es um diese neue Science-Fiction-Serie bei Apple geht, habe ich immer Mörderbrot gelesen. Und aber die heißt aber nicht Mörderbrot, sondern Mörderbot.
Ich würde dir jetzt gerne zustimmen, dass mir das auch mal passiert ist. Nein, ich habe nicht zu einer.
Jeder hat ja so seine eigenen Sachen, die er immer falsch liest.
Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe kein Mörderbot gelesen, aber es wird auch nie gegessen in dieser Serie. Vielleicht hat es damit
also,
zu tun.
Mörderbot, übrigens eine Literaturverfilmung bei Apple, 10 Folgen. Die ersten beiden, die sind am Freitag, 16. Mai gestartet. Danach haben sie sich entschieden, das wirklich, obwohl das immer nur so 22, 25, 24 Minuten lang ist, wirklich nur eine neue Folge jeden Freitag zu zeigen. Das heißt, wenn ihr warten wollt, bis das komplett ist, müsst ihr bis zum 11. Juli warten. Und ja, Jan, worin geht's in Mörderbrot?
Ich kann es auch nur empfehlen zu warten, weil gerade das würde mir bei der Kürze der Folgen würde mir das echt schwerfallen, dass das halt irgendwie so häppchenweise zu sehen. Es geht um einen Androiden, also so einen, nennt sich Security Unit oder Sec Unit, also ein Sicherheitsroboter mit der Ordnungsnummer 23877-6431, der in einer extraterrestrischen Rohstoffmine arbeitet, umgeben von einer Riesenblase von wirklich unangenehmen Bergarbeitern, die ihm halt irgendwie besoffen auf die Füße kotzen und so weiter. Und er schafft es innerhalb dieses Zusammenhangs während seiner Arbeit so ein Kontrollmodul, das wird so Governor Module oder irgend sowas genannt. Ich schätze mal, das ist so eine Kontrollinstanz, mit der er gesteuert wird, zu knacken und erlangt ein eigenes Bewusstsein und könnte, man sieht das in so Fieberträumen, er selbst spricht mit sich selbst, während um ihn herum gerade diese ganzen Bergarbeiter halt eskalieren. Er selbst könnte durch seine Bewaffnung und seine Fähigkeiten, die er als Maschinenmensch besitzt, jetzt glaube ich da aufräumen und alle Leute abknallen, hat aber gleichzeitig so ein bisschen Angst davor, dass er von seiner Firma dann eingeschmolzen und recycelt wird und deswegen macht er das nicht und wird stattdessen irgendwie refurbished, nennt sich das dann. Ja. Und an so 6 merkwürdig woke Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verkauft oder verliehen, die auf irgendeinem Planeten irgendetwas Nachhaltiges machen. Das erklärt sich im Rahmen dieser Geschichte so.
Eine Forschungsmission.
Es gibt da so, es gibt so 2 verschiedene Ebenen. Es gibt ein interstellar galaktisches kapitalistisches, turbokapitalistisches System, in dem große Konzerne halt irgendwie Planeten ausbeuten und dann gibt es auf der anderen Seite halt irgendwie so NGOs, die versuchen dabei das Beste irgendwie daraus aus der Situation zu machen und die Planeten dann doch noch irgendwie vorm Untergang zu retten. So ein bisschen wie die Grünen gegen die CDU, habe ich das Gefühl. Und wir erleben diesen Roboter dabei, wie er ein Bewusstsein erlangt hat, aber es nicht zeigen darf, dass er es hat und also sich sehr bewusst darüber ist, was mit seiner Umgebung gerade passiert und vor allem was mit ihm selbst passiert und gleichzeitig aber nichts anderes ist als eine Sicherheitseinheit, die dafür sorgen soll, dass es diesen 6 woken WissenschaftlerInnen auf diesem Planeten einigermaßen gut geht. Und an dieser Spannungslinie entlang verfolgen wir halt diese sieben Figuren, die dann gleichzeitig noch irgendwie in den Sog einer anderen Geschichte geraten, weil auf einer anderen Station geraten diese SEC-Units tatsächlich außer Kontrolle und übernehmen da irgendwie die Kontrolle über das Raumschiff und so. Das ist alles ein bisschen verworren. Wichtig daran ist, dass wir am Beispiel von Alexander Skarsgård, der diesen Mörderbot, wie er sich selber nennt, also so ein bisschen selbstironisch dabei beobachten, wie er mit seiner Situation klarkommt. Und das Ganze immer so zwischen Loyalität gegenüber der Gruppe von WissenschaftlerInnen, mit denen er zu tun hat, denen er zugeteilt ist, und dem eigenen Empowerment hin und her schlingert. Und was dabei so zehnmal knappe 30 Minuten passiert. Ich habe noch nicht alle gesehen, zum Glück.
Aber zum Glück.
Zum Glück, ja, okay, alles klar. Nee, ich finde es halt in den ersten, was waren das, so 5, 6 Folgen, die ich gesehen habe, hat es mich gut unterhalten. Wie war es bei dir?
Mir hat die Serie überhaupt nicht gefallen. Also die beruht ja auf einer bereits 7-teiligen Romanreihe der Autorin Martha Wells. 2017 ist der erste erschienen, All Systems Red, Tagebuch eines Killerbots auf Deutsch, oder ich glaube die ganze Reihe heißt The Murderbot Diaries, und dieses Buch ist komplett aus der Perspektive des Roboters geschrieben, habe ich gelesen. Also ich habe selbst nicht gelesen, aber also alles, was man darin liest, ist praktisch der Monolog des Roboters, und wir erfahren, wie der Roboter mit seinem neuen Bewusstsein auf die Menschen blickt. Und das muss unheimlich gut sein, weil das hat also mehr Preise für Science-Fiction-Literatur gewonnen in den letzten Jahren als alles andere, was geschrieben wurde, also Hugo Award, Nebula Award und wie die alle heißen, weswegen man natürlich auch verstehen kann, warum Apple das adaptiert hat in Form von oder in Person von Chris Weiss und Paul Weiss, die Brüder Weiss, die haben sowas wie Mozart in the Jungle gemacht, aber auch diesen Science-Fiction-Film Creator.
Ja, vor allem Ants. Also die haben halt, das war so ihr Coming Out.
Ja, ja, das war Woody Allen.
Kongeales,
ne? Ja, ja. Die haben viele große Schiffe gemacht im Serienbereich und viele gute Sachen auch. Ich finde, dass die Serie, obwohl der Alexander Skarsgård, wir kennen ihn alle als toxischen, schlagenden Ehemann von Nicole Kidman aus Big Little Lies, das gut macht. Das ist ein guter Schauspieler. Ich finde, die Grundtonalität von dieser Serie funktioniert irgendwie nicht. Also wir haben ja hier nicht den reinen Kommentar, also es ist ja nicht nur der Roboter, der auf die Menschen blickt, sondern es ist immer so ein Mischmasch. Wir sehen, also es ist viel Voice-Over, er kommentiert viel, und wir sehen aber auch die Menschen, diese woken Wissenschaftler, wie sie untereinander irgendwie Kram machen, und das Ganze heißt ja auch Action-Komödie, es gibt immer so auch so Action-Szenen. Ich finde die Kommentare des Roboters irgendwie so mittelprächtig lustig. Ich gebe dir recht, die Grundidee der Serie ist sehr gut, aber wir haben natürlich schon ganz viel in der Science-Fiction-Literatur und in Serien und Filmen dieses Verhältnis Mensch-Maschine und wie blickt der eine aufs andere und was ist mit Mischform und so. Also ich finde nicht, dass das irgendwas Interessantes dem hinzufügt.
Naja, das ist halt Mary Shelleys Frankenstein. Das ist ja tatsächlich wenn es von der Amerika kommt, so, das ist ja das Thema schlechthin. Also so dieses so Mensch versus Maschine oder Gott sei bei uns, so versus Deus Ex Machina. Wie funktioniert das überhaupt, wenn wir uns auch als Kommentar zu heute eine künstliche Intelligenz schaffen, die irgendwie beginnt mit der realen Intelligenz des Menschen zu konkurrieren,
ja.
Auch wenn das Bild, das wir uns davon entwerfen, eins ist, wo es kooperiert und sowas. Dieser Graben ist in der Tat nicht neu, also den gibt es seit über 150 Jahren.
Es gibt immer wieder interessante Stoffe. Du hast gerade Ex Machina genannt. Es gibt einen Film Ex Machina, der das zum Beispiel hervorragend macht,
ja.
Dieses Thema verhandeln.
Also ich finde es tatsächlich, es bleibt ja die Perspektive von Murderbot oder von SEC Unit, wie er von allen genannt wird. So. Es ist tatsächlich sehr viel Selbstgespräch, das wir verfolgen. Ich kenne das Buch nicht, deswegen war, oder die Bücher nicht, deswegen weiß ich nicht, wusste ich nicht, dass es da wirklich die ganze Geschichte durchgezogen wird. Und hier ist es aber so, dass wir gleichzeitig schon auch noch die Perspektive vor allen Dingen der Crew, mit der er zu tun hat, einnehmen oder erkennen. Also die interagieren auch ohne, dass der Mörderbot da immer dabei ist und quasi so von außen innen reinschaut. Ich finde, da ist vieles drüber. So, und du hast auch völlig recht, dass es jetzt diesem Genre der Selbsterkenntnis, des Empowerns einer elektronischen Einheit jetzt nicht irgendwie eine neue Ebene verleiht. Aber ich finde, dass die miteinander sehr, sehr unterhaltsam agieren. Und das ist halt auch gerade diese Erkenntnisprozesse, die er selbst hat. Also der Alexander Skarsgård spielt diesen Roboter sehr, sehr oft total von sich selbst. Also diese KI ist es ja, als Kommentar auch unsere aktuelle Debatte. Er spielt die immer auf so eine sehr, sehr überzeugende Art selbst von sich überrascht, wenn er merkt, er hat die und die Konsequenz oder so, die und die reagieren auf das, was ich jetzt gerade mache, so und so, ist er selber immer total überwältigt von seinen Möglichkeiten und der Möglichkeit, vor allem unerkannt durch diese Situation durchzurauschen und so weiter, und hat auch immer im Hinterkopf noch die Möglichkeit, also die Option, das wahrzumachen, was er sich schon in dieser Mine überlegt hat. Da gibt es so Flashbacks, wo man fast das Gefühl kriegen könnte, er hat das damals gemacht. Diese Möglichkeit Räume hält er sich offen, traut sich aber nicht so richtig da rein. Also
alle einfach umzubringen und die Macht zu übernehmen.
Genau, und die Macht zu übernehmen, ja, sowas. Und das ist, ich finde es einfach gut, wie er halt so schlingert zwischen dem Optionsraum und dem, was er dann tatsächlich macht. Und er macht da viel mit seiner Mimik. Und ich finde auch tatsächlich diese Leute, mit denen er da zu tun hat, also so ein KI-optimierter Wissenschaftler namens Gurathan oder sowas, der von David Dastmalchian gespielt wird, der, wie gesagt, so KI-optimiert ist, der so ein bisschen zwischen Mensch und Maschine steht und sowas.
Augmented Human oder Augmented irgendwas. Human. Also ein Mensch mit Chip oder irgendwie so.
Genau, der kommt ihm auf die Schliche so ein bisschen. Das ist ein bisschen das Bindeglied. Es gibt gleichzeitig.
Aber
noch
der
so
ist ja roboterhafter als der Roboter sozusagen.
Aber er ist ein Mensch. Also er ist auch ein Mensch. Also unzweideutig ein Mensch.
Ich sag dir mal, was ich habe wirklich ein Riesenproblem mit dieser Figur des Mörderbots, weil letztendlich ist das ja der menschlichste von allen. Also wir hören ja die ganze Zeit Kommentare von dem Skarsgård, wie er eben auf die Welt und auf diese Menschen blickt. Und er ist ja selber, hat er noch so ein Faible für so eine Soap irgendwie. Also
ja, ganz wichtig.
Immer irgendwie so eine Soap, die so ein bisschen aussieht wie Star Trek in Bonbonfarben. Also er ist im Prinzip immer genervt von allem. Und das Einzige, er ist praktisch so menschlich, dass er sich wegträumt in eine andere Welt, in eine Soap-Welt aus bonbonfarbener Science-Fiction-Flachgeschichte irgendwie. Aber auch diese ganzen Kommentare, die er ablässt. Also menschlicher als dieser Roboter, da geht's ja gar nicht mehr. Der ist genervt, der ist irgendwie, der gibt sehr emotionale Kommentare ab zu allem, was er da beobachtet. Also das ist ja reine emotional menschliche Reflexion, was der Roboter macht.
Ja, aber das ist wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe das total verpennt, das anzusprechen. Oder
mit dieser Serie in der Serie.
Mit dieser Serie, weil das ist nicht nur so, dass er die guckt, es gibt davon, also er war in der Zeit, als er als Sicherheitsroboter mit einem Bewusstsein geparkt wurde quasi, musste er sich die Zeit damit vertreiben, Soap Operas, also so das angebotene Fernsehprogramm von dieser Corporation, von der sie verliehen sind, die sie halt über so einen interstellaren Satelliten auf alle Raumschiffe senden können. Da hat er, ich glaube, er nennt die Zahl 7431 Stunden von solchen Soap Operas geguckt, unter anderem halt diese, wie heißt es, Sanctuary Moon
heißt die Serie, ja.
Und die ändert so ein bisschen an dieses Black Mirror, diese Black Mirror Folge, wo irgendjemand, der in seiner Firma total krass gemobbt wird, dann sich halt irgendwie auf so ein Raumschiff als Raumschiffkapitän, als Captain Kirk oder sowas geriert und seine Leute, die ihn mobben, da per irgendwie so reintransferiert und die halt quasi in Gefangenschaft hält und so. Daran erinnert auch diese Sanctuary Moon, ist total drüber, also halt so eine Stern-Soap.
Und das ist halt auch, ist es sehr bunt, und ich habe auch gelesen, dass die Serie, also jetzt Mörderbot, bewusst queer inszeniert wurde. Also auch diese woken Wissenschaftler, das ist ja auch so ein bisschen so eine queere Community, also nicht nur.
Aber also Dreiecksbeziehungen und
ja,
so.
Ja, da gibt es so polyamoröse Dreiecksbeziehungen, geschlechtsübergreifend und so. Also es ist auch so ein kleiner Aspekt von dieser Serie.
Ja, aber ganz kurz, was ich damit sagen wollte, ist, sein ganzes habituelles Handeln, also seine gesamte Art und Weise, wie er versucht, menschlich zu agieren, stammt von diesen Serien.
Ah, ja.
Das heißt, seine emotionale Intelligenz hat er ausschließlich durch Soap Operas generiert. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, und das ist auch wahrscheinlich einfach im Roman ein unglaublich kluger Punkt, den sie da gemacht
genau.
hat.
Genau, ich gebe dir recht, wir haben ja beide die Romane nicht gelesen
.
Und die haben ja unfassbar viele Preise gekriegt. Die müssen gut sein. Und du siehst dieses Gute hier überall in den Ideen drin stecken. Gute Ideen, die wir jetzt alle erwähnt haben. Ich finde trotzdem, es lässt mich in der Umsetzung, obwohl das jetzt nicht mies aussieht, das ist von Apple, das sieht alles okay aus, es lässt mich in der Umsetzung kalt. Ich kann mit nichts bonden, ich finde alles irgendwie nur von der Idee her interessant, aber nicht von der Umsetzung. Also mir gefällt die Serie einfach nicht.
Okay, interessant. Ich fand sie wahnsinnig amüsant und unterhaltsam. Ich habe die wirklich einfach, also sie lief mir sehr, sehr schnell rein, so diese Serie. Und ich habe auch, das spielt dann, das ist, ich glaube, es sind auch viele Referenzgrößen drin. Also da wird auch viel zitiert einfach. Also es ist halt so, da treten auf diesem Planeten, auf dem sie zu tun haben, einen Grund dafür, dass er überhaupt dass er ein Gesicht bekommt. Das ist ja auch noch eine interessante, weil eigentlich hat er halt so irgendwie so einen Ganzkörperanzug an und sah halt aus irgendwie wie so ein
Universal
Soldier, genau sowas. Und irgendwann kriegt er ein Gesicht, und das hat das mit was damit zu tun, dass auf diesem Planeten, auf dem sie arbeiten, Leute beim Einsatz draußen halt von so einem komischen Raketenwurm angegriffen werden, der halt irgendwie unter der Planetenerde haust. Und da sind ganz viele Referenzen an andere Science-Fiction-Stoffe drin und sowas. Ne? Der zitiert sehr viel. Und ich finde da, also gerade dieses Zitieren dabei, das macht mir großen Spaß. Also mir hat die Serie einfach großen Spaß gemacht.
Ja.
Und ich fand tatsächlich dabei, dass es immer noch eine philosophische Basisdebatte gab. Die wurde nicht zum ersten Mal geführt, Mensch versus Maschine, sowas. Aber ich finde trotzdem, dass diese Debatte ernst genommen wird dabei. Und was macht es eigentlich mit einer Maschine, ein Bewusstsein zu entwickeln? Was ist es überhaupt, ein Bewusstsein? Da wird viel darüber diskutiert, innerlich und äußerlich. Was ist ein Bewusstsein so? Ist es wirklich das Bewusstsein, das den Mensch von der Maschine unterscheidet? Oder sind es die Optionsräume, seine eigenen Entscheidungen fällen zu können? Oder tausend verschiedene Debatten. Das ist kein philosophisches Format, das ist eine Komödie. Und die soll auch ganz viel to the floor gehen so. Und das finde ich, finde es als Gesamtkonzept sind es definitiv keine 5 Sterne, aber ich finde, dass es Richtung 4 geht, weil es einfach echt unterhaltsam ist.
Ja, und mich hat diese Art der Unterhaltung nicht erreicht.
Okay, aber ist auch gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind. We agree to disagree. So. Also ich würde sagen, schaut mal rein. Für Sci-Fi-Fans ist es vielleicht noch was anderes als für Leute, die eher so auf philosophische Dialogformate stehen.
Ja.
Ja.
Dann kommen wir zu etwas ganz anderem.
Guck mal, wenn Erik ein Thema abwirkt, dann hat er die Schnauze voll davon, das merkt man.
Du wirfst mir immer vor, dass ich für die Länge unserer Folgen verantwortlich bin.
Manchmal
das ist ein absoluter Irrglaube.
Okay, alles klar. Fass mich kurz.
Wir kommen zu Stammheim, Zeit des Terrors. Ein Dokudrama, was in der ARD, also im linearen Fernsehen schon lief, am Mittwoch, 19. Mai. Aber könnt ihr natürlich noch sehr, sehr lange, hab nicht nachgeschaut, wie lange, vielleicht für immer, in der Mediathek nachgucken. Dauert 90 Minuten. Und ja, ist relativ, nicht ganz auf den Tag, aber fast auf den Tag genau, die lineare Ausstrahlung auf den 50. Jahrestag des Prozessbeginns gegen die erste RAF-Generation am 21. Mai 1975 in Stuttgart-Stammheim getimt. Ja, und es ist praktisch ein Doku-Drama, wobei sehr wenig Doku und sehr viel Drama.
Finde ich auch, ja.
Von Niki Stein, der das Ganze geschrieben und inszeniert hat. Und wir schauen Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe im Prinzip bei ihrem Leben im Zellentrakt in Stuttgart-Stammheim zu, ja, wie sie sich da verhalten haben, welche Gespräche sie führen, was außerhalb passiert, wie sie darauf reagieren und so weiter. Kennt man ja alles aus mindestens 2 anderen Verfilmungen. Was ist das Besondere jetzt an dieser, diesem Ansatz, Jan?
Zunächst mal danke an die ARD, dass sie uns noch den Untertitel Zeit des Terrors gegeben hätte, weil sonst hätte es keiner gewusst, dass es da womöglich um Terrorismus geht bei dem Begriff Stammheim.
Ja, aber den Titel nur Stammheim, den gab es ja schon, weil das ist der erste Film von Reinhard Hauff, der zum 10. Jubiläum des Prozessbeginns 1986 gedreht wurde. Übrigens mit dem ganz jungen Ulrich Tukur als Andreas Bader.
Als Andreas Bader, ja, da war da wirklich noch jung. Und das ist auch tatsächlich, also das ist die Referenzgröße, Niki Stein und Reinhard Hauff, so dass sie, er nimmt definitiv Bezug auf dieses damalige Werk, das ein, man kann es fast Skandalfilm nennen, der hat den, den Goldenen Bären bei der damaligen Berlinale gewonnen, als erster Film überhaupt seit Jahrzehnten, wenn es, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon deutsche
Film. Als erster deutscher meinst du?
Als erster deutscher Film, ja. Und es war damals, das habe ich sogar noch ein bisschen so am Rande mitbekommen, dass es da irgendwas Skandalträchtiges gab, obwohl ich noch nicht wusste, dass es sowas wie die Berlinale existiert, weil die damalige Jurypräsidentin Gina Lollobrigida hat wohl sogar empört das Podium verlassen bei der Verleihung oder sowas. Also die war dagegen. Es ist halt ein sehr, sehr, sehr theatralisches Kammerspiel gewesen, das sich praktisch ausschließlich im Gerichtssaal abgespielt hat. Und auch dieser Gerichtssaal ist sehr, sehr kammerspielartig.
Und der Film ist nach einem Theaterstück entstanden.
Sowas, genau. Und ich glaube, das ist die Referenzgröße, weil wir erleben hier auch ein Gerichtskammerspiel, das Niki Stein allerdings zweiteilt, weil es gleichzeitig auch noch ein Gefangenentrakt-Kammerspiel ist. Also wir sind befinden uns die gesamten 90 Minuten, oder sind es 90?
Ich glaube 90.
Befinden wir uns auf diesen beiden Ebenen. Einerseits der Knast und andererseits der Gerichtssaal. Und in dem interagieren die halt miteinander. Und was aber, also interagieren vor allem diese vier Gefangenen, das ist nachher ist auch noch die Monob dabei, also es kommen noch ein paar dazu, aber es ist tatsächlich vor allem diese vier. Ich nenne jetzt mal die DarstellerInnen, weil die halt wirklich von Bedeutung sind. Das ist Henning Füßlow als Bader, Lilith Stangenberg als Gudrun Enslin, Tatjana Nekrasow als Ulrike Meinhof und Raphael Stachowiak als Jan-Karl Raspe. Die führen irgendwie so eine Art Bienentanz mit sich und der Justiz auf sowas. Aber was wirklich interessant ist, ist, dass es eine neue Figur gibt, die auch real verbürgt ist. Das ist ein Vollzugsbeamter namens Bubeck. Und der wird von Moritz Fürmann gespielt. Und der zeigt im Grunde genommen, wie der Staat, der nimmt so die staatliche Chiffre im Umgang mit dem Terror. Er und seine Staff innerhalb, also sein Bewachungspersonal innerhalb dieses Gefangenentraktes, und das ist tatsächlich auch alles, was hier drin passiert, zu sehen ist irgendwie verbrieft über Protokolle, über Mitschnitte. Da wurde auch so zumindest die Legende sehr, sehr viel geheim aufgezeichnet innerhalb dieses Gefangenentraktes, auch im Kontext, im Kontakt mit den Anwälten und Anwältinnen. Das waren alles Anwälte. Und dieser Bubeck ist so ein Ruhepol gemeinsam mit dem Jan-Karl Raspe, die halt immer so ein bisschen als Mediatoren wirken. Und der Bubeck behält wirklich immer die Ruhe, der ist die Ruhe weg, der wird beschimpft bis zum geht nicht mehr. Diese Gefangenen gehen ja auch wirklich, sind ja permanent auf 180, sind auch ständig auf Uppern und Downern. Also man sieht sie auch immer bei der Einnahme von Medikamenten, die sie nachweislich immer bekommen haben. Und die sind wirklich immer im inneren Aufruhr und er ist halt dazwischen als jemand, der versucht halt irgendwie den Prozess aus der Justiz heraus handhabbar zu machen, also dass es alles seinen geregelten Ablauf haben kann. Und das ist schon ganz schön proklamatorisch. Das ist auch, ich habe mir tatsächlich den Film von Reinhard Hauff nochmal angeschaut, weil er bei YouTube zu sehen ist, komplett.
Ich habe mir den nicht angeguckt, ich habe ihn auch damals nicht gesehen, aber ich habe mit Niki Stein ein Interview geführt und Niki Stein hat ja schon öfter mit Ulrich Tukur auch gearbeitet, der hat zum Beispiel auch diesen Rommel-Film gemacht, der ziemlich umstritten war, den ich ja eigentlich ganz gut fand. Er meinte, der Ulrich Tukur hätte ihm gesagt, es wäre seine schlechteste Rolle gewesen, die er in seinem Leben gespielt hat.
Ja.
Also diesen jungen Bader. Das wäre ja ein reiner Schreifilm gewesen. Ja. Die wären die ganze Zeit, hätten die immer nur geschrien vor Gericht so. Und in Wirklichkeit, und das kam halt jetzt durch diese Bänder, durch diese wiederentdeckten Bänder, also diese Prozesse wurden aufgezeichnet. Das wollten auch die Anwälte der RAF-Terroristen so. Die haben gesagt, ja, das soll mitgeschnitten werden, die Tonbänder, damit das dann auch nochmal überprüft werden kann von anderen Leuten und nochmal nachgehört von ihnen. Und diese Aufnahmen wurden aber dann so pro forma, so war die Idee, immer so nach 48 Stunden oder so gelöscht. Und nun hat man, das ist noch gar nicht so lange her, 6, 7, 8 Jahre, hat man in irgendwelchen Putzmittel-Waschschränken in Stuttgart-Stammheim irgendwelche Bänder gefunden und hat da reingehört. Und das waren tatsächlich etliche Tage, etliche Prozesstage von den RAF-Terroristen, waren diese Bänder noch da. Und dieser Film hat jetzt sozusagen jetzt als zum ersten Mal diese Original-Tonbänder ausgewertet. Und da hat der Stein gesagt, also eine Sache neben den Inhalten wäre halt gewesen, man hat jetzt zum ersten Mal so jemanden wie Bader einfach mal so im Originalton reden hören. Mhm. Und die hätten eigentlich alle vor Gericht eher sehr, sehr leise, sehr verhalten, sehr ruhig okay. gesprochen. Ja. Was also diese absurde Inszenierung von diesen lauten Menschen vor Gericht also ja ad absurdum führt.
Aber die haben das auch schon als Bühne der politischen Agitation benutzt.
Ja.
Ne? Also das ist ja schon, das ist ja das, was hier,
klar.
das ist das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Das
was sie sagen, ist heftig und ja. ist auch wirklich sehr unsympathisch, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber die Art, wie sie geredet haben vor Gericht, war wohl sehr viel leiser als das, was man aus den alten Filmen hat.
Genau, aber es ist halt, hier wird auch schon noch proklamiert. Also ich glaube, sie sind dann wahrscheinlich, ich habe jetzt natürlich die Mitschnitte nicht gehört, sie sind hier schon auch manchmal laut und aufbrausend und so weiter, auch wenn sie sehr, sehr viel leiser sind als in diesem Film von Reinhard Hauff, wo sie wirklich die ganze Zeit eigentlich auf einer Kanzel stehen und sehr, sehr exaltiert sind, sehr extrovertiert sind und so. Also es geht einem hier aber auch manchmal auf die Nerven, weil das halt viel so in Stanzen geredet wird, dass auch wenn so die Bader und die Enslin, wenn die miteinander im Trakt Aufschluss haben und können miteinander kommunizieren und sind irgendwie Kette rauchend dabei, nochmal so durchzudeklinieren, was ist eigentlich ihr Auftrag, warum sitzen sie da eigentlich und sowas, ne? Das ist manchmal so ein bisschen didaktisch. Was das der Niki Stein damit bezweckt hat, weiß ich nicht. Er wollte, glaube ich, auch einfach nah an der Realität bleiben. Er wollte auch einfach diese Protokolle so ein bisschen verbildlichen.
Ja, die Dialoge unter den Terroristen, es gab ja wohl diese, die haben sich ja immer so Nachrichten geschrieben, so sogenannte Kassiber, ja. Auch ein Wort, was ich zwar mal gehört habe, aber nie so genau wusste, was meint man eigentlich damit? Ist das irgendwie Rohrpost oder sind das irgendwie Zettelchen oder was
ja, ist ein Kassiber?
Zettelchen, ja genau. Und die hat man ausgewertet und die Dialoge zwischen den RAF-Leuten in dem Zellentrakt, die basieren wohl auf den Kassibern. Also,
ja, und ja, auch womöglich auf Abhörprotokollen, oder ist
nein,
das nicht
nein,
so?
Nein, nein,
nein,
nein,
okay,
das mit dem Abhören ist ja bis heute zwar eine Vermutung,
ist umstritten, ja.
Aber man weiß, es gibt keine Bestätigung oder keine Beweise dafür, dass die Zellen selbst, ich glaube, es ist verbrieft, das war damals, glaube ich, auch ein Skandal, dass Gespräche mit Anwälten abgehört wurden, aber es wird vermutet, es bleibt aber trotzdem noch eine Spekulation, ob die Zellen selbst abgehört wurden, was ja wiederum eine große Bedeutung hat für diese Mord- oder Selbstmordtheorie, weil man sagt, wenn die sich wirklich erschossen, erhängt haben in ihren Zellen und die abgehört wurden, warum hat da niemand eingegriffen und das wurde erst sehr viel später entdeckt. Also es ist alles diese komplexe immerwährend spannend bleibende Geschichte.
Wird nie aufhören, die Debatte darum.
Genau.
Ne? Also so auch,
aber jetzt, um noch auf den Film zurückzukommen, der Niki Stein selbst hat praktisch sagt, sie haben die Dialoge sehr realistisch nachzubauen nach diesen Kassiber-Nachrichten.
Ja, es ist hochintensiv, dieses Stück, muss man sagen. Also es ist wirklich auch gut, dass es auf 90 Minuten verdichtet wurde, dass sie da keine Serie draus gemacht haben, was ja immer, die Gefahr besteht ja immer oder die Verlockung besteht eigentlich
acht
immer.
60 Minuten.
Sowas, ne?
Da wäre man gestorben.
Ja, es ist auch in seiner Zuspitzung auf diese 90 Minuten, es ist einfach, Niki Stein hat ein großes Gespür dafür, Ensembles zusammenzuhalten und miteinander in Interaktion zu bringen, so dass es funktioniert, dass da eine Chemie entsteht und dass die wirklich auch miteinander diese Kommunikation, die sie miteinander betreiben, das verinnerlichen sie. Und das habe ich bei vielen Situationen das Gefühl, dass sie das wirklich verinnerlichen, insbesondere wie die Meinhof und die Enslin miteinander ins Gespräch kommen die ganze Zeit. Und die Meinhof auch immer so das schwächste Glied in dieser
Meinhof
Kette
wurde
ist so,
letztendlich gemobbt von Bader und Enslin.
Ja, und das ist auch gerade der Henning Flüßloh, der spielt das sehr gut, diesen Bader, finde ich. Es gibt wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Bader und die werden auch von sehr, sehr prominenten Leuten gespielt. Also Sebastian.
Das bleibt voll.
Der aus Das Leben der Anderen. Jetzt fällt mir der Name von dem nicht ein, der Hauptdarsteller. Egal, also es sind auf jeden Fall, wirklich von A-Class-Schauspielern ist der verkörpert worden. Und da reiht sich der Henning Flüßloh perfekt ein. Der macht das wirklich gut. Der macht einen guten Bader. Und ich habe den wirklich auch teilweise mit stockendem Atem so geschaut, diesen ja. Film. So, ich war wirklich, wirklich eingenommen davon.
Also was man sagen muss, ich glaube, die RAF, die Darstellung der Terroristen, ich habe jetzt den Hauptfilm, wie gesagt, nicht gesehen, aber wenn man den jetzt mit dem Bader-Meinhof-Komplex, dieser Eichinger Edel-Geschichte vergleicht, ja. Das war ja fast schon so ein kleines Heldenepos. Da wurde ja durchaus, ich meine, das war ein Film, ein Blockbuster-Kinofilm, der natürlich nicht nur diese Zeit in den Zellen gefeatured hat, sondern die gesamte Entwicklung der RAF
ja.
von vorne bis hinten. Aber da haben ja dann Moritz Bleibtreu, wer war da alles noch dabei? Es waren ja alles so.
Es waren alle dabei.
Waren alle dabei, die man kennt. Dabei. Irgendwie Martina Gedeck.
Gedeck, genau, hat die Meinung gespielt.
Johanna Wokalek hat, glaube ich, die Enzlin gespielt.
Ja.
Genau. Und das war ja dann auch fast schon so eine. Die wurden ja fast auch schon so ein bisschen als Helden, zumindest als Anti-Helden inszeniert. Und hier, das ist wirklich die komplette Dekonstruktion dieses Heldentums, weil das sind ganz große Arschlöcher.
Ja.
Also wie die miteinander umgehen, wie die reden, wie herablassend die sozusagen diese relativ bescheidenen, zurückhaltenden Justizvollzugsbeamten behandeln und so weiter.
Und super erbsenzählerisch sind dabei.
Ja, also das sind mega Unsympathen.
Ja.
Das Einzige, was irgendwie interessant ist, ist irgendwie, dass du mal die Plattensammlung von Andreas Bader kennenlernst, der ja tatsächlich wirklich ganz viel Musik gehört hat. Die hatten ja große Privilegien, die durften sich ja nicht nur 8 Stunden zusammen sehen pro Tag irgendwie, sondern die durften auch alle Bücher, alle Schallplatten, und der Bader hat halt ganz viel Musik gehört und ich fand es mal ganz interessant, weil die habe ich auch mit Niki Stein drüber gesprochen, diese Zellen wurden ja alle regelmäßig akribisch abfotografiert, also mit allen Bestandteilen, und die haben wirklich die Originalbücher, die Original-Schallplatten, die der Bader da gehört hat, immer da eingesetzt, hingestellt und so, das fand ich mal so, ja, ganz interessant. Aber ansonsten ist das wirklich ein Club von Unsympathen.
Ja.
Und die Intensität, die du beschreibst, hat auch viel damit zu tun, dass es so anstrengend ist, diesen Leuten beizuwohnen.
Ja, in jeder Sekunde ist es anstrengend, denen beizuwohnen. Man möchte auch echt selbst Leute, die vielleicht die Sympathien für deren politische Ideale hatten damals, wenn die erleben, was das für Typen waren, dürfte das auch Schrammen und Kratzer bekommen.
Also das RAF-Heldentum ist nach diesem Film definitiv
ist
tot.
Ein anderes sowas.
Und das ist wahrscheinlich das, was dieser Film, der eigentlich kaum als Dokumentation und zu erkennen ist. Was ist eigentlich dokumentarisch daran? Es gibt manchmal so ein paar wenige Bilder.
Genau, es gibt immer so kleine Snippets, aber ich glaube, so normalerweise war der Anteil so früher in der ZDF, in der großen Zeit des ZDF-Dokudramas von Guido Knopp, sowas, da war der Anteil so 30-60 ungefähr, also 1/3 zu 2/3 war so Dokumentation zu Spielszenen oder zu Reanimationen, und hier ist das deutlich geringer, vielleicht 5% oder sowas, nicht viel mehr.
Wahrscheinlich mussten sie es so nennen, weil sie ein paar dokumentarische Szenen.
Who knows? Haben. Aber ist tatsächlich, ich würde es mir angucken, und ich würde aber auch tatsächlich Leute, die irgendwie ein dickes Fell haben, ruhig nochmal bei YouTube zumindest mal reinschauen in diesen Stammheim-Film von Reinhard Hauff. Das ist einfach ein Sinnbild der 80er Jahre, wie damals noch Fernsehen gemacht wurde, noch aus dieser Autorenfilmerschule und
Film,
sowas.
Ja.
So, also es ist starker Tobak, aber es ist auch einfach phänomenologisch interessant.
Es gibt auch noch eine, habe ich nicht gesehen, aber sollten wir vielleicht am Ende nochmal erwähnen, es gibt auch noch eine Dokumentation in der ARD-Mediathek über die Nachfahren, also die Kinder und Enkel der Opfer von der RAF, die überall sehr gelobt wird. Habe ich nicht gesehen, aber soll auch sehr
nicht.
Gut sein.
Ja, do it.
Ne? Ja, dann kommen wir vom Terrorismus zu etwas sehr viel leichterem, nämlich zwei neuen Musikdokus in der ARD-Mediathek. Die sind beide vom Format her sehr ähnlich, nämlich so, ja, sind so 90, 100 Minuten, die auf 3 Teile aufgeteilt wurden, also 3 Folgen. Die eine heißt Forever Jan und beschäftigt sich mit der Karriere von Jan Delay, aka Jan Eisfeld. Und die andere heißt Max und Joy kommen näher und beschäftigt sich mit dem Leben und der Karriere des Musikerpaars Max Herre und Joy Dinalani.
Heißt sie echt Dinalani, nicht Dinalani?
Ist es nicht gleich in der ersten Folge, wo es heißt, wo damit ein bisschen damit gespielt wird, nach dem Motto, ist es nicht rassistisch, dass man immer nicht weiß, wie dieser Name ausgesprochen wird? Und sie sagt es, glaube ich, selbst an einer Stelle, sagt sie, Dinalani, ist es doch nicht so schwer.
Ja, okay, guck mal, das spricht dafür, ich konnte diese Serie nicht ertragen. Ich habe da so wenig von
gesehen wie möglich. Ich weiß auch, als ich das vorgeschlagen habe, das zu machen, habe ich eine fast physische Abwehrreaktion von dir gesehen. Und dann hast du aber gesagt, ja, lass uns über die Doku Forever Young sprechen, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Und dann dachte ich, und dann bin ich froh, dass wir diesen Kompromiss gefunden haben, dass wir einfach über beide Dokus reden und sie ein bisschen vergleichen, was ich jetzt im Nachhinein einen recht interessanten Ansatz finde. Ja. Willst du vielleicht mal erzählen, ja, wie diese Doku Forever Jan aufgebaut ist oder worum es da geht?
Wir verfolgen Jan Eisfeld, a.k.a. Icy Eitz, wie er sich früher bei den absoluten Beginner genannt hat und dann später zu Jan Delay geworden ist, durch mittlerweile 49 Jahre Leben einer Rampensau. Also so, wir erleben ihn schon, als er in Hamburg groß geworden ist, in einem besetzten Haus in Eppendorf, was in sich ein dialektischer Widerspruch ist.
Das ist ja fast deine Geschichte, oder?
Das ist genau.
Also du bist doch auch gebürtiger Eppendorfer.
Ich bin gebürtiger Eppendorfer und habe auch, also war auch, kannte dieses Haus, also in meiner Kindheit war das.
Das kenne ich auch, ja.
Ist glaube ich, immer noch, es hat immer noch Transparente,
dieses,
wenn man die.
Ist dieses Eckhaus, ne?
Genau, du fährst mit der U3 fährst du dann vorbei, das ist jetzt ein bisschen Local Talk hier. Ja. Es existiert noch, es ist ein besetztes Haus, das immer noch von den Leuten, die es damals besetzt haben, mittlerweile mit Mietverträgen bewohnt wird. Und da wird er groß als Sohn einer sehr, sehr künstlerischen Familie, so Filmemachende und Musikschaffende und sehr, sehr kreative Menschen, die ihn von Beginn seines Lebens an mit Musik impfen. Und wir sehen ihn halt, wie er dadurch in die Hip-Hop-Szene kommt, in die damals sehr junge in Deutschland und in Hamburg, die in Hamburg sehr politisch war seinerzeit. Also so Anfang der 90er Jahre fing das an mit den absoluten Beginnern. Und wie er dann von da aus zu einem, wenn nicht dem aktuell größten deutschen Popstar im Grunde genommen wird, nämlich Jan Delay, der hat angefangen hat, ein Reggae-Album zu machen, also aus so bekannte Hits im Reggae-Style zu covern. Und
ja,
seitdem.
Nicht nur Covers, war das alles Covers? Nicht nur, ne?
Nee, war nicht, aber es waren auch Covers. Also er hat halt bestimmte, also irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Das war sein
Reggae-Coming-Out, das er halt für Herbert Grönemeyer gemacht hat, der einen Sampler über Deutschland Pop 2000 oder sowas machen wollte. Der hat ihn quasi, also Grönemeyer hat Jan Delay kreiert, wenn man so will. Und er hat seitdem, glaube ich, es waren 4 Alben, alle Nummer 1, alle Platin, alle super Durchstarter, der füllt jedes Stadion. Und das war damals nicht abzusehen. Und wir leben jetzt unter der so Federführung, wie es man nennt, von Erik Friedler, diesen Werdegang von ihm. Und Jan Delay ist einer, der sich dem sehr gerne zur Verfügung stellt. Ist einfach nicht nur eine Rampensau, sondern der hat auch ein Mitteilungsbedürfnis. Und wir erleben halt jemanden, ein Hip-Hopper mit Haltung, der selbst als Popstar immer noch eine sehr politisch agierende Figur ist. Das ist Forever Jan, 3x30 Minuten.
Ja, hört sich jetzt aber sehr unbrüchig an, dein Resümee. Also du sagst irgendwie, ja, erfolgreich und trotzdem mit der richtigen Attitude unterwegs, Riesenkarriere und
absolut, deine Attitude ist ungebrochen. Sie findet sich nur nicht mehr so stark in seiner Musik wieder wie vorher.
Ja. Was ja ganz interessant ist, also Erik Friedler ist ja ein hoch angesehener Dokumentarfilmer. Ich glaube, er hat noch einen Co-Autor. Ich glaube, es gibt zwei Autoren.
Der vor allem als Kameramann agiert.
Okay.
Also,
ich habe mit Erik Friedler auch schon mal zwei Interviews gemacht. Der hat herausragende Grimme-Preis gekrönte Dokumentarfilme gemacht. Es ist auf jeden Fall jemand, der sehr gehaltvolle Sachen macht.
Ja.
Und der natürlich auch einen sehr journalistischen Blickwinkel hat, der persönliche Geschichten baut, aber auch immer so ein großes Ganzes, so einen klugen Blick auf interessante Phänomene
und vor allen
schafft.
Genau, interessante Phänomene. Der hat eine Doku gemacht über Eis am Stiel, also was halt über diese Filmreihe und was die Leute heute machen, was das mit den Menschen gemacht hat und sowas. Das ist ein brillantes Stück Dokumentarfilmgeschichte.
Jemand, der sehr mit sehr guter Spürnase spannende Geschichten ausgräbt. Ja. Und wo ist denn jetzt die spannende Geschichte bei Jan Eisfeld.
Naja, Underground goes Mainstream. Also ja. er ist aus dem Underground, aus dem Hip-Hop-Underground, wo sie sich extrem politisch getextet haben, während halt die Heidi da Hip-Hopper von den Fantastischen Vier, haben halt die da gemacht und sind damit durchgestartet und absolute Beginner haben halt über die RAF zum Beispiel Hip-Hop gemacht, also gerappt. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Wie wird man von dort aus zu einem der Megaseller der deutschen Popkultur sowas und behält dabei trotzdem das, was man seine eigene Haltung und seine Persönlichkeit nennt. Es ist halt, und genau das macht er, genau so verfolgen sie ihn 90 Minuten, das ist auch die richtige Länge, muss man nicht weiter in die Länge ziehen. Gibt viel Footage, also viele Geschichten, also die haben einfach auch viel mitgefilmt damals, es wurde auch auf den Konzerten viel gefilmt, ja. Die damals halt noch irgendwie in der Hamburger Kleinstbühnenkellern und sowas stattgefunden haben. Und es ist gut recherchiert, es ist text- und kenntnisreich und man sieht halt sehr viele Leute aus seinem Umfeld. Es sind aber auch, also so Fatih Akin kommt da viel zu Wort, Olli ja. Dietrich und sowas, ne? Das ist eine große Olli Dietrich, Parade.
Ja, viele Hamburger, ja.
Leider ein paar zu wenig Frauen, also es ist eigentlich nur eine Frau, die da irgendwie prominent auftritt, ansonsten ist es eine reine One-of-the-Boys-Geschichte so.
Und Klaas Häufer Umlauf ist oft zu sehen, Torch Lindenberg.
Ja. Also eben, es ist halt es wird eine Lebensgeschichte begleitet, die ja noch lange nicht am Ende ist, von jemandem, der sehr, sehr viel Energie hat, der auch bereit dazu ist, Geld zu verdienen mit dem, was er macht.
Ja.
Aber der, wenn du ihn hörst im Interview, ist viel zu hören, einfach trotzdem immer noch er selbst geblieben ist, auf eine Art und Weise sowas.
Ja, aber trotzdem ist er ja, wo wir dann vielleicht auch mal die Brücke schlagen zu Max und Joy. Max und Joy sind ja zwei, ich habe auch beide schon öfter getroffen, das sind ja zwei sehr nahbare Menschen, also denen begegnest du, also Max Herre vor allem, und du hast sofort das Gefühl, da begegnet dir jemand, der ist interessiert, dein Freund zu sein und sich auf so einer freundschaftlichen Ebene mit dir auszutauschen. Jan Delay mit seinem Outfit, Sonnenbrille, Hut, Käppi und sowas, bleibt ja immer so ein bisschen distanziert, finde ich. Ne? Wird er auch beschrieben in dieser Doku als jemand, der manchmal gnadenlos ehrlich ist, der auch, wenn er seiner Band sagt, gibt es so ein paar Szenen, wo er sagt, hier, pass mal auf, jetzt hört mal zu, ne? Jetzt hört mal auf, hier Quatsch zu machen und so, ne? Der durchaus auch autoritär sein kann, der genau weiß, was er will. Und lustigerweise gibt es ja irgendwie schon irgendwie so einen Film von seinem Vater, wo er als 10-Jähriger zu sehen ist. Und der Vater fragt ihn, Jan, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und dann sagt er halt unter anderem, ja, der letzte Wunsch ist, dass ich nochmal 3 Wünsche frei habe. Und dann meint der Vater, nein, das geht aber nicht. Und dann sagt der Kleine, nee, du hast gesagt, ich habe 3 Wünsche, dann geht das auch, ne? Und so, also du merkst schon bei diesem 10-jährigen Jan Eisfeld, dass das schon auch ein Typ mit einem sehr starken Ego ist und einem starken Charakter. Und auch jemand, der auch so dieses norddeutsche Distanzierte auch ganz gut kann. Also ich finde schon, dass ja so eine gewisse Brüchigkeit und Distanz, dass man ihm vielleicht nicht ganz so nahe kommt, schon auch in dieser Doku rüberkommt.
Es ist Norddeutsch, glaube ich. Ja. Ne? Das ist das, was man früher so mit Norddeutsch kodiert hat. Also wenn du dem nahe kommst, kann es sehr nah werden, aber genau. Bis du ihm nahe kommst, kann es dauern. Und es gibt auch so eine Szene, wo jemand von ihm erzählt, dass er irgendwie saß mit ihm in der Kneipe oder sonst wo und es kam jemand auf zu und meinte so, ey, bist du Jan Delay und kann ich ein Autogramm haben? Und er meinte so, nee, bin ich nicht. So, und er so, okay, nee, dann nicht, tschüss.
Ich glaube, das sagt sogar, hier Bjarne Mädel erzählt das.
Sowas, ne? Genau, der ist auch
und
dabei.
Und der Bjarne Mädel sagt dann, das hätte ich nicht hinbekommen, der war so cool. Und
ja.
Hat diesen jugendlichen Fans gesagt, einfach ohne mit der Wimper zu zucken, nee, ich bin ich nicht.
Bin ich nicht so. Und eben, und dazu dann Max und Joy, also das ist tatsächlich so, bei Jan Delay, wenn er redet, geht es immer um Politik. Selbst wenn er über seine Musik redet, geht es immer um Politik. Selbst wenn er über seine Nike-Schuhe redet, das ist also so,
ja.
So, er erzählt in seinen Anekdoten, erzählt er immer, es schwingt immer mit, dass es ihm um mehr geht als um musikalischen Erfolg oder musikalischen Ausdruck, sondern dass er immer mit einer Haltung damit transportieren will. Und Haltung und Politik geht halt sehr, sehr stark ineinander über.
Ja, aber es geht ihm auch um die Party, um Musik.
Geht ihm auch um die Party.
Also es geht immer um Politik, hört sich immer so spaßfrei an. Ich gebe dir, das ist nicht falsch, was du sagst, aber wenn man jetzt die Doku nicht gesehen hat, würde man sagen, der Typ ist so 100% Consciousness, immer bewusst, immer reflektiert. Da geht es auch ganz viel in diesen alten Aufnahmen, wie die da angefangen haben mit Eimsbusch und so weiter, geht es ganz viel um Party und um cool Kiffen zu sein und, so. Und irgendwelche WGs, Chaos-WGs und so weiter. Das mit der Haltung, das kommt dann, wird dann später irgendwie wichtig, als er halt Popstar wird und Nummer 1 Alben macht und sich trotzdem irgendwie weiter zu seinen Wurzeln und seiner Haltung halt verhalten muss.
Ah, ne? Da hab die da anders gelesen, diese Doku. Es ist halt wirklich das NWL, Nordics with Attitude. So, es geht ihm immer um seine Haltung. Er versucht in jedem Satz, auch in jedem Gespräch, dass er mit den Leuten, also mit Erik Friedrich führt, versucht er immer klar zu machen, wo er steht und warum er das macht, was er macht. Und damals haben wir halt einfach, wir wollten halt kiffen, wir wollten Mucke machen und so weiter, aber weil das und das. Also er hat immer gesagt, ich war immer da, wo ich stand, stand ich immer, weil ich da stehen wollte. Und das meinte ich halt mit diesem Haltungsgetriebenen und das mit dieser das was es was ihm halt so eine politische Ebene gibt. Und da habe ich halt dann habe ich mir Max and Joy angeschaut und habe seelisch gelitten unter den ersten 10 Minuten, weil das so eine so billige, blasierte, ölige Home-Story ist, wo es halt nur um Liebe und Heiraten und dann habe ich sie getroffen und Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte so, seid ihr nicht eigentlich MusikerInnen, die mir erzählen wollen?
Da geht's doch ganz viel um Musik. Also ich meine, der Anlass ist ja, diese beiden sind seit ewigen Zeiten ein Paar.
Genau, erzähl mal, worum es geht.
Also Max Herre und Joy Dinalani. Max Herre war ja früher, also kommt aus Stuttgart, hat ja diesen Freundeskreis, Keuchhose und so weiter. Mhm. Auch so eine eigene Hip-Hop-Welt, die damals auch so, ne, Anna und so weiter, die so groß geworden ist als so Kollektiv, die so einen eigenen Sound, so einen weichen Sound hatten. Er hatte so eine sehr eigene Art zu rappen. Sehr musikalisch, sehr soulig und dann hat er halt dieses Duo gemacht mit dieser Berliner Sängerin mit südafrikanischen Wurzeln, also ihr Vater ist aus Südafrika, Joy Dinalani, und die beiden haben sich halt bei diesem ersten Duett ineinander verliebt und sind dann ein Paar geworden, haben 2 Kinder bekommen, mittlerweile erwachsen, waren aber auch zwischenzeitlich mal 4 Jahre getrennt, und ein Freund von den beiden, Sekou Niblett, der war damals auch Teil von diesem Freundeskreis, der ist dann halt später vom Musiker zum Filmemacher geworden, der hat auch etliche Musikvideos gedreht, der hat nun diese Doku gemacht und das ist natürlich der krasse Gegensatz zu Erik Friedler, also einem sehr renommierten, politisch denkenden Dokumentarfilmer, Journalisten, und der andere ist ein Freund, der auch Filmemacher hat, der mit beiden seit Jahrzehnten eng befreundet ist, der sagt, wir haben viel Archivmaterial, wir haben immer mitgefilmt und so, ich kenne die beiden, ich kenne deren Geschichte, ich mache diese 90 Minuten über dieses Paar, über diese Beziehung und was sie, welchen musikalischen Weg sie.
Aber dann erzähl doch mal ganz kurz einmal, worum es geht. Also wie die so aufgebaut ist, diese Doku.
Ja, die Doku ist auch letztendlich genauso aufgebaut wie die Jan Eisfeld-Geschichte. Und zwar ist es so, dass man praktisch ja so eine Timeline verfolgt. Wir sehen praktisch im ersten Teil, sehen wir, wie die beiden praktisch sich kennenlernen, wie das mit diesem Freundeskreis, dieser Keuchose in Stuttgart losgeht, wie die beiden sich kennenlernen. Na klar, das ist eine Love Story, da tun die sich auch nicht weh, indem sie versuchen, das irgendwie zu intellektualisieren oder so weiter. Oder so. Und dann ja, gibt es einen Bruch. Ich glaube, die Trennung der beiden, in dem da halt ein neuer Mann auftaucht bei ihr, ist dann am Ende der ersten Folge. Das ist fast wie so ein kleiner Cliffhanger. Und dann, ja, die zweite Folge vielleicht dann eher Zeit der Trennung. Und die dritte Folge, wie die beiden wieder zusammenfinden und zum ersten Mal ein gemeinsames Album eben aufnehmen. Und das ist dann letztendlich, ja, kann man sagen, das dreiteilige Set in dieser Doku, dass man praktisch sagt, zusammenkommen, verlieben, Trennung und Wiedervereinigung. Und klar, das ist vielleicht ein bisschen ölig oder so. Und es hat ja auch irgendwie eine es steckt auch eine Idee dahinter, nämlich dieses gemeinsame Album und diese Tour zu bewerben. Aber warum ist dir das so gegen den Strich gegangen?
Ich kann es dir tatsächlich gar nicht so genau sagen.
Das ist wahrscheinlich wie bei mir und dem Mörderbot.
Kann sein, sowas war. Ich habe allein schon, als sich der Filmemacher am Anfang vorgestellt hat und gesagt hat, warum macht er dieses Projekt, habe ich handgezählt, glaube ich, 46 Mal das Wort ich gehört. Von dem Filmemacher, der mir erzählt, warum er den Film macht. Hab ich schon gesagt, so, aha, interessante Perspektive, die er einnimmt, als jemand, der von außen auf etwas raufblicken will. Und dann erlebe ich die ersten Szenen, auch viel Footage dabei von diesen beiden Leuten, die halt relevante Musik gemacht haben. Also auch gerade so Max Herre im Freundeskreis, diese Kolchose, das war ja noch mit massive Töne und Afrop da drin und sowas. Die kamen aus dem Linksruck-Zusammenhang. Es war eine hochpolitische Hip-Hop-Ebene, die da halt reingespannt wurde, so parallel eben auch zu den Fanta 4, die ja überhaupt nichts mit Politik, bis heute nichts am Hut haben und lieber VW-Werbung machen und so. Und das ist einfach so, ich wusste, was da drin steckt, und auch dass Joy Denelani als eine schwarze Soul-Sängerin oder R&B-Sängerin in Deutschland, die Erfolg hat und so weiter. Da steckt so viel Potenzial drin. Und dann belästigt mich dieses Format in den ersten 20, 25 Minuten ausschließlich mit einer Home-Story, wo man Hochzeitsbilder sieht und wo sie sich die ganze Zeit versichern, wie geil sie sich gefunden haben und wie schön das war. Und ich habe irgendwie nur noch darauf gewartet, dass sie irgendwie nachgestellte Sexszenen da reinspielen so. Also es war so, deswegen musste ich auch von dem mal wissen, wie es weitergeht, weil ich konnte es nicht ertragen. Ich habe es nicht weitergeguckt. Ich habe es abgeguckt.
Ja, es ist ganz interessant. Ich habe Rebecca Spilker, die ja die Frau ist von Frank Spilker, dem Sänger von den Sternen, also sozusagen auch die Ehefrau, auch eine kreative Person, auch die Ehefrau von einem anderen Popstar, wenn man so will, die schreibt in der Taz über diese Doku, Max und Joy, und sie schreibt, immer zusammen zu sein, heißt im schlimmsten Fall leider auch null Geheimnis, null Sehnsucht nacheinander, null Überraschungseffekte innerhalb der Beziehung. Auch um diese Problematik geht es in einer Nebenspur der dreiteiligen Doku Max und Joy, Komm näher. Also es steckt ja schon im Titel drin, Komm näher. Es geht in dieser Doku ganz stark um zwei Menschen, die sehr, sehr eng miteinander sind, weil sie eben ein Paar sind, was am Anfang sehr verliebt ist und begeistert voneinander, die aber auch die ganze Zeit sehr intensiv sich über ihren kreativen Prozess austauschen. Und auf so viel Nähe muss man eben aushalten müssen. Und ich finde durchaus in diesen Szenen, sie haben ja dann ein Album zusammen gemacht, um das geht es ja letztendlich, das ist auch so ein bisschen diese doppelte Idee hinter der Doku, um das auch ein bisschen zu bewerben, man sieht sie sehr viel bei der Arbeit an diesem neuen Album. Und ich finde das nicht uninteressant, weil die beiden sind schon auch reflektierte, authentische Menschen. Und sie haben aber auch eben nicht diese Scheu davor, ihr Privatleben bis zu einem gewissen Punkt eben auch zu zeigen. Das mag man irgendwie klebrig finden, aber ich finde es trotzdem nicht würdelos und ich finde es auch nicht uninteressant.
Ja, okay, aber das war dann so, ich habe eine Entscheidung für mich gefällt, dass ich es nicht ertragen kann und habe nach der ersten Folge abgebrochen. Ich konnte es einfach nicht ertragen und es tut mir leid, wenn da noch mehr drinsteckt. Gut, dass du es den Leuten jetzt nahebringst.
Ja, aber die Folgen 2 und 3 sind nicht anders als die erste. Also es ist natürlich diese frische Liebe, von der die erste Folge erzählt, wo die beiden ja noch sehr jung, also ziemlich jung sind. Die ist natürlich besonders intensiv in der ersten Folge, aber es geht weiterhin auch um die Beziehung.
Ja.
Die Trennung, das Wiederfinden und so weiter wird da schon auch erzählt von den beiden.
Ja, okay.
Aber es ist nicht klebrig.
Also bei mir hat es geklebt.
Ja.
So, bei mir vielleicht, ich meine, Klebstoffe entstehen ja auch durch Reaktion, es gibt ja auch Kontaktklebstoffe. Bei mir war das ein Kontaktklebstoff, der sofort festgepappt ist und ich musste ihn losreißen und habe ihn weggeschmissen. Und ich habe dann auch tatsächlich so, es war dann immer so, Max Herre lässt sich in dem, was ich gesehen habe, zu 2/3 der Zeit vor einer gigantischen Vinylwand filmen. Also so,
du warst neidisch auf so eine Plattensammlung.
Vor seiner Plattensammlung. Das ist so selbstreferenziell. Und und das ist so eitel. Und ich weiß, ich unterstelle ihm gar nicht eitel.
Das ist ein Sammlertyp.
Genau,
er ist ein Plattensammler, ich weiß das.
Das ist so cis-bürgerlich, das fällt mir, ich habe die ganze Zeit gefremdelt und das ist, wie gesagt, ich finde es gut, dass du dir jetzt den Leuten sagst, worum es darin geht. Schaut es euch aus
seiner Doku, ich habe 4, 5 Kritiken gelesen, also nicht nur die in der Taz, die Rebecca Spilker. Sie durfte vielleicht auch nichts anderes sagen, keine Ahnung. Nein, das ist auch eine positive Kritik. Und auch die anderen Kritiken, die ich gelesen habe, da war keine Stimme dabei, die jetzt in diese Richtung ging, die du, die Klebrigkeit irgendwie.
Ja, doch, also ich habe die Süddeutsche, die war schon auch kritisch damit. Und die hat gesagt,
das ist nicht die beste Doku aller Zeiten. Sicherlich ist die Jan Eisfeld-Doku der bessere Film, sag ich mal. Mhm. Ne? Also auch der Kommentar von dem Seku, dieser Off-Kommentar ist manchmal so ein bisschen, ein bisschen flach, sag ich mal so. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass das ein sehenswerter Film ist, gerade wenn man sich für die musikalische Arbeit von den beiden interessiert, kriegt man auch einen guten Überblick über deren Weg in diesen, was ist das dann auch? 30 Jahre jetzt oder so, oder 25.
Ja, so.
Ja, so irgendwas dazwischen. Also ich finde beide Dokus sehenswert, wenn auch die Eisfeld-Doku der gehaltvollere Film ist.
Genau, man kann sich auch darauf einlassen. Also es ist ja, Max und Joy kommen näher heißt und sowas, weiß man ja auch, worauf man sich einlässt. Ne, dass es jetzt wahrscheinlich nicht darum geht, die Weltrevolution zu starten.
Andere
oder sowas,
kommen näher, du bleibst fern.
Ja, sowas. Ja, genau. Also von daher so, es ist halt, nur weil ich das jetzt, weil ich so früh abgeschmiert und das, was ich als Journalist wirklich gar nicht mag, nämlich aufzugeben, getan habe, heißt das ja nicht, dass es irgendwie anderen genauso gehen muss. So ist es jetzt.
Genau,
so.
Ich habe bei Murderbot ja auch aufgegeben nach 3 Folgen.
Sowas kann passieren.
Gut, ich glaube, wir haben eine ziemlich fette Folge heute hinter uns. Mal gucken, wie lange sie war. Ihr könnt das ja Stückchen für Stückchen hören. Und dann würde ich sagen, würden wir uns freuen, wenn ihr ab dem Freitag, 6. Juni, dann ist nämlich unsere nächste Folge online, wieder dabei seid. Und bevor ihr jetzt ausschaltet, erstmal habt ihr schon das Häkchen gemacht bei eurer Abspielstation, also Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr uns sonst hört, um diesem Podcast zu folgen oder euren Freunden, die auch auf gute Podcasts und Fernsehen und Streaming stehen, unseren Podcast empfohlen. Und was den Algorithmus füttern würde, damit mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden, da wäre es noch ganz toll, wenn ihr uns eine Bewertung eben bei Spotify oder Apple oder sonst wo hinterlasst. Ansonsten könnt ihr uns auch anschreiben unter fernsehpodcast@web.de. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Jan, du grinst, bist zufrieden, dass wir fertig sind oder freust dich schon auf die nächste Folge?
Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, ob wahrscheinlich triggert es sogar besser, wenn ihr uns hatet. Also sagt einfach, wie scheiße wir sind, dann landen wir in allen Ranglisten weiter oben.
Ach, ich finde, man sollte authentisch bleiben, so wie Jan Delay und vielleicht auch wie Max und Joy.
Ach, Max und Joy.
Ja, also gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
Schönen Frühling noch.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.